Songpoeten, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Songpoeten-Podcasts. Und heute gibt es eine sehr, sehr besondere Spezialeditionsfolge der Songpoeten. Das wird sich jetzt gleich schnell erklären, denn mein heutiger Gast, ist ein alter Freund von mir. Wir kennen uns schon sehr lange, haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen, aber waren uns immer in Freundschaft verbunden. Bei mir ist nämlich heute Michi Beck von den Fantastischen Vier. Hallo Michi.
Hallo Nils. Grüß
dich. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Um das einfach mal kurz zu sagen, ich meine, man muss sich wahrscheinlich nicht groß vorstellen, aber ich erzähle trotzdem mal ein bisschen über deine Band. Angefangen in Stuttgart als Terminal-Team. Vier junge Stuttgarter, die gesagt haben, wir machen jetzt Rap. Und dann habt ihr einfach noch auf Englisch gerappt, habt aber schnell gemerkt, dass das A nicht so richtig gut float und irgendwie auch nicht so euer Ding ist, immer so mit dem Englischbuch da zu sitzen und Texte zu schreiben. Und deswegen einfach frech angefangen, deutsche Texte zu schreiben. Und dann in Stuttgart auf ein paar Europaletten aufgetreten, vorm Jugendzentrum und noch nicht ahnend, wohin das alles einmal führen würde. Ab da nahm aber alles seinen Lauf, schnell kam der deutsche Bandname dazu und die Fantastischen Vier waren geboren. Das erste Album kam auch ziemlich schnell dann an den Start bei Sony damals. Jetzt geht's ab. Bis heute die Platte mit einem der wahrscheinlich unverständlichsten Artworks aller Zeiten, weil da irgendwie nichts symmetrisch ist und einfach alles so, komm, muss auch noch drauf, so ein bisschen.
Ja, vor allem das Cover an sich. Das ist einmal, das war die Grafikerarbeit der Sony damals. Wir haben ein eigenes Grafikerteam. Wir machen eigentlich, dass das Cover ist so eine zusammengeknüllte rote Folie, die wieder auseinandergestrichen wurde und dann mit der Typo jetzt geht's ab draufgeschrieben. Das ist Hip-Hop.
Das war Hip-Hop damals. Allerdings muss man sagen, den Schriftzug, die Fantastischen, wie habt ihr denn länger behalten? Aber dieses Artwork war auf jeden Fall bizarr, aber die Platte war es gar nicht, sondern die war, also ich habe mir die damals gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, als die rauskam, da habe ich mir die in Bonn bei LP gekauft, weil mein Bruder gesagt hat, da gibt es jetzt eine deutsche Hip-Hop-Band, hör dir die mal an, das gefällt dir bestimmt. Und dann war ich sofort Feuer und Flamme, weil das eine Platte ist, auf der nur Hits waren im Grunde genommen. Also angefangen bei Jetzt geht's ab, Hausmeister Thomas D., Großstadt. Mein großer Lieblingssong war immer Kartoffelclip. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr danach jemals wieder einen Ragga-Muffin-Song gemacht habt, so richtig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der einzige wirkliche Ragga in der Geschichte der Fantastischen Vier.
Ja, aber ist ja auch total dämlich. Also wirklich. Also da haben sie auch, also es ist wirklich so ein Shame-Song auch, weil das ist ja auch so ein, das ist ja eher so eine Art, so ein Urlaubs-Reggae.
Ja, aber das ist doch super, da musst du dich ja nicht für schämen.
Ja, ist lustig, aber eigentlich, also das gibt's auch wirklich, der, also polarisiert bei uns in der Band schon sehr. Und ja, also schon so ein bisschen komisch.
Vor allem mit sagenhaften Otto-Scratches.
Ja, die Scratches sind cool. Evening, und auch der Beat ist irgendwie ganz cool. Nur das Thema dann halt auch mit dem Urlaub oder diesen Pseudo Rastafari-Umsetzung auf Deutsch-Slang. Und das ist schon ganz krass.
Ja, da können wir nachher nochmal, sprechen wir nachher nochmal.
Aber mir ist gerade eingefallen, wenn wir visionär gewesen wären, wär statt Jetzt geht's ab, wäre Europalette natürlich der viel coolere. Aber wie Hip-Hop bitte wär 2002 der Begriff Europalette gewesen.
Das stimmt.
Aber naja, aber so weitsichtig waren und sind wir immer noch nicht.
Es war auch eine andere Zeit damals, ja, da wäre das vielleicht noch gar nicht so verstanden worden. Null. Da war Jetzt geht's ab genau der richtige, genau der richtige Titel zum richtigen Zeitpunkt. Dann ist das Interesse gewachsen an der Band, Leute sind hellhörig geworden, aha, interessant, Rap auf Deutsch, was ist da los? Und dann kam das Album Vier gewinnt. Und Vier gewinnt war natürlich das Album mit dem Ober-Super-Duper-Smash-Hit Dida, wo plötzlich deutscher Rap in den Charts stattgefunden hat und plötzlich irgendwie ein Thema war und plötzlich irgendwie wahrgenommen wurde, groß wahrgenommen wurde und ihr in einem offenen Chevy durch eine Industriebrache gefahren seid, um dieses Lied zu performen.
Das war ein Trabi.
Ach, das war ein Trabi? War das ein Cadillac? Aber ein Trabi ohne Dach, ihr habt da ja offen drin gesessen.
Ja, und ein Trabi ohne Dach sieht quasi aus wie ein Chevy.
Ja, was die wenigsten wissen, Kennedy ist ja auch in einem Trabi erschossen worden.
Ja. Ja, mit dem Chevy wäre es nicht passiert.
Okay, aber dann war da immer, da war glaube ich immer so eine Frau mit einem Bauhelm, ne, und so einem Hammer war da glaube ich, oder hat ja, die geschweißt.
Das war
oder so.
das war eine der Frauen, die waren verschieden gestylt. Eine war mit einer blauen Federboa, eine mit einem gelben Bauhelm und eine war rot, was, aber da müsste ich jetzt einfach nochmal reinschauen, was das rote Thema, das Thema der roten Frau war.
Aber auch da ein sensationelles Album, auch mit wahnsinnig tollen Songs, wahnsinnig tollen Hits, also ich finde auch Viel gewinnt immer noch, ist also der Titeltrack immer noch ein großer Favorite von mir. Dann war da Böse war auf dem ersten Album, was war denn
das? Warte mal ganz kurz nochmal, ich glaube, du hast recht, der Trabi, das war, der Trabi war das kaputte Fahrzeug an genau. dem, stimmt, weil ich habe gerade noch mal nachgedacht, es gibt, das wäre, wir wären überhaupt nicht, also in Trabi alle reingepasst ja, mit einem abgesetzt, vielleicht war es, ey, wow, stimmt, weil die ganze Zeit war immer so, wenn wir über dieses Video erzählen, ja, damals war ja die da mit Trabi durch Leipzig fahren, aber jetzt wo du sagst, es kann gar kein Trabi gewesen sein, weil da saßen wir alle drin, ja. Und die Girls auch und offen und so, das hätte kein Trabi ausgehalten, bei dem man es dachte, ja gut, man kann die unten verstärken, aber das ist alles nicht gemacht, bestimmt nicht gemacht worden für dieses Video. Also Entschuldigung, du hast natürlich recht, wie immer, du bist auch schließlich der Musikhistoriker, nicht ich, aber Trabi war
aber
schon
aber du warst
Thema.
Schon dabei, ne?
Ich also war dabei, ja. Aber hallo.
Und dann, auf dem Album gab es ja auch noch so Songs, Dicker Pulli war auch schön. Und dann gab es auch noch Saft war auch auf 4 gewinnt. Das war ja, glaube ich, dann bis dato das teuerste Musikvideo, das ich jemals gemacht habe. Und glaube ich, eines der teuersten Musikvideos, dem man es nicht ansieht, dass es
Saft.
Teuer war.
Ja. Saft war super bescheuerte Idee. Das war ja auch noch, das war dann das zweite Video, was wir gedreht hatten, ohne dass wir uns da so richtig involviert haben. Weil das halt damals haben wir uns nicht getraut zu sagen. Nee, ein Video muss so gemacht werden, wie wir uns das vorstellen, weil das damals von uns wie so eine Promotion, also eine reine Promotion-Aktivität der Plattenfirma wahrgenommen ja. wurde. Wir hatten die Ehre, weil MTV, es gab ja noch kein MTV Deutschland, MTV Europe ein Video von uns haben wollte, wurde uns ein amerikanischer Regisseur vorgesetzt ja. und das dann dachte, wir waren viel zu ehrfürchtig. Er dachte, okay, das passiert dann halt so. Und haben dann erst nach diesem zweiten Fiasko, von dem du gerade angefangen hast zu reden, mit Saft, drüber nachgedacht, muss das wirklich so laufen, wie es läuft? Und haben dann erkannt, dass es nicht so sein muss, weil bei dem, also selber schuld, man hat uns wenigstens nicht den schwarzen Peter in die Schuhe stecken können, dass es alles so scheiße lief und also teuer war, denn man hat es nach L.A. geflogen, um draußen drehen zu können, weil es war, muss im Januar oder Anfang Februar gedreht werden. Und weil es nur in L.A. anscheinend diesen schwenkbaren Kamerakran ja. gibt. Und dann hat's aber waren seit 14 Jahren die schlimmsten Regenfälle in Los Angeles. Es war arschkalt, mussten trotzdem draußen drehen. Und dieser tolle Kamerakran ist nach der zweiten Einstellung aufgrund des Regens abgeraucht und war nicht mehr funktionsfähig. Und deswegen wurde alles noch viel beschissener, als die Idee eh schon am Anfang war. Und das Allerkrasseste, dann sind wir zurückgeflogen zur Bravo Super Show.
Oh.
Direkt.
Oh, die war mal geil.
Und das Erste, was wir gesehen haben, war dieser Kran. Als wir auf die Bühne gekommen sind zum Proben, war genau der gleiche Kran da. Also man hätte irgendwie da viel Geld sparen, aber es war nicht unser Geld. Damals ja, war das irgendwie, lief das, weil die Plattenfirma das auch heute hat auch Plattenfirma bezahlt und so. Ja. Ist jetzt ja auch alles anders. Aber deswegen, da haben wir gelernt, das, was wir daraus gelernt haben, war, auch das ist Teil deiner Kunst und man sollte sich da ein bisschen mehr involvieren, als wir es davor gemacht haben bei den ersten zwei Videos.
Das ist ja sowieso, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich glaube, das 4 gewinnt ein Album war, bei dem ihr sehr viele Dinge gelernt habt.
Allerdings.
Also auch so mit dem ersten Hit und so. Aber da ja. kommen wir gleich nochmal detaillierter drauf zu sprechen, denn was ganz interessant ist, was glaube ich in der Wahrnehmung der meisten Leute so war, war dann eine Art Umkehr, eine Art Neuerfindung oder wie auch immer man das nennen will. Weil als nächstes Album kam die vierte Dimension. Und die war ja eigentlich so ein totaler Gegenentwurf zu 4 gewinnt, das ein sehr fröhliches Album war und sehr poppig irgendwie. Und die vierte Dimension war auf eine Art auch poppig, also war schon auch immer noch zugänglich sozusagen, aber war sehr ich glaube, in den 90ern hat man gesagt, abgespaced. Und zwar war sehr frei und sehr progressiv. Und da war ja auch der große Tag am Meer, war ja auf der vierten Dimension, genau. Er ist die erste Single, übrigens, zu geil für diese Welt, war das erste Video, das jemals auf Viva lief. Mhm. Zum Sendestart damals. Und das war auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, als wir mit der vierten Dimension auf Tour waren.
Ja, wir haben uns ja durch Viva kennengelernt.
Genau,
ne? Ja.
Genau. Ja. Stimmt, da waren wir, ich war sogar beim Videodreh von Tag am Meer dabei, da haben wir damals ein Making-of gedreht.
Ehrlich?
Ja.
Das wüsste ich jetzt schon nicht mehr.
Stimmt, ja, da erinnere ich mich auch gerade erst.
Das war, aber haben wir das nicht in England gedreht?
Weil, nee, das war in Hamburg irgendwo.
Das wurde dann in, okay, siehst du mal. Aber in England wurde es zusammengeschnitten, weil da nur diese Avids, die damals super selten, die Rechner und wo man dann so mehrere Layer übereinander und so, das wurde in London gemacht. Aber deswegen dachte ich, es wurde auch dort gedreht.
Ja. Nee, das weiß ich noch, wie du auf diesem kleinen Teller standst, der sich die ganze Zeit gedreht hat.
Ja, mit, so der, mit diesem Spezialoutfit auch. Was weil das war ja auch, kam ja nicht von ungefähr auch die psychedelische Phase der Fantastischen Vier, die ja auch dann auf dem Album zu hören ist, bei dem, auf dem Abgespaceden. Die kam ja nicht von ungefähr. Wir hatten damals tatsächlich auch so eine Art psychedelische Phase. Und da war ich kurz davor in Indien, bevor das gedreht wurde. Und habe mir dann tatsächlich diesen Anzug da schneidern lassen und wollte ihn auch im Video unbedingt anziehen.
Ja.
Und auch mit dieser merkwürdigen Frisur, mit der Seite abrasiert. Das ist so derbe 90s Grunge meets Rap. Sehr, sehr stranger Style gewesen. Aber es war zumindest unser Wille, auch das Video, wie es passiert, auch dieses, dass die Art da eben mit diesen Layern und mit diesem schwebenden und wie sagt man, übernatürlichen, sphärischen, was dann auch bildlich dargestellt wird, da hatten wir tatsächlich dann schon so ein bisschen was überlegt und das wurde dann auch teilweise so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, die vierte Dimension, das war wirklich ein auch wahnsinniges Album, wie gesagt, sehr besondere Singles auch mit Tag am Meer und Zu geil für diese Welt. Und dann kam, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das müsste eigentlich nach der vierten Dimension müsste Mega 4 gekommen sein, oder?
Ja, genau, weil auf der vierten Dimension ist ja auch genug. Genau, und das war dann aber wiederum Video und Singles von diesem Mega 4 zwischen Album.
Genau. Mit den Fanta 4 und Megalomaniacs, gibt's die eigentlich noch, keine Ahnung?
Nee.
Aus Frankfurt.
Nee, aber der Bert Behrer, der Leadsänger von Megalomaniacs, ist nach wie vor ein ständiger Gast auf unseren Shows und ein Freund. Und der Andy Wilder ist auf ganz vielen Alben vertreten. Der macht nicht immer diese, der ist der Mensch, der die hessischen Hörspielparts immer übernimmt. Das ist auch einer. Also es gibt noch einen regen Kontakt zu Teilen der Band, aber die Band gibt schon länger nicht mehr.
Nach Mega 4, nach diesem Ausflug ins Metal-Business, kam dann nach einiger Zeit Lauschgift. Und ich glaube, die erste Nummer 1.
Wir haben noch Live und Direkt vergessen. Das ist eigentlich nicht richtig.
Aber Live und Direkt, ach, das war noch vor der Lauschgift? Ich dachte immer, das muss doch nach der Lauschgift gewesen sein. Weil
Live und Direkt natürlich war es nach der Lauschgift.
Genau, da war doch der FX-Twin, da war doch der FX-Twin-Remix von Krieger drauf.
Der war auch schon auf der Live und Direkt, stimmt.
Genau.
Und ich dachte, weil Picknicker wäre vor Lauschgift gewesen, war es aber gar nicht.
Nein, war es gar nicht.
Erst kam Sie ist weg, dann kam Picknicker. Ich dachte, es wäre andersrum gewesen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gedacht, wir sind auf einem abgeschnittenen Trabi durch Leipzig gefahren. Oder war es überhaupt Leipzig?
Genau, also dann kam Lauschgift, die erste Nummer 1 Platzierung und Sie ist weg, der große Übersmash-It. Ich glaube, für viele Leute auch, also ich meine, über Tag am Meer, hast du ja mit Thomas zusammengerappt, aber Sie ist weg, war, glaube ich, die erste Single, die du alleine gerappt hast quasi, ne?
Mhm.
Wo du das erstmal so nach vorne komplett gegangen bist.
Ja, stimmt, Tag am Meer war die erste Rap-Appearance sozusagen auf einer Single und Sie ist weg es war nicht das erste Solostück. Ich hatte ja schon so ein paar merkwürdige, wie Hip-Hop-Musik zum Beispiel. Bei 4 gewinnt auch ähnlich bescheuert wie Kartoffelclip vom ersten Album. Oder Michi gegen die Gesellschaft.
Stimmt.
Aber das ist, glaube ich, auch auf der Lauschgift.
Achso, ja, stimmt. Der Michi gegen die Wirtschaft ist ein Lauschgift.
Jedenfalls war sie weg, genau. Ja, die einzige Nummer 1 als Single der Fantastischen Vier. Und das ist natürlich irgendwie ganz gut gelaufen. Aber damals hat auch Love Rap noch funktioniert.
Das ist auch einer der wenigen, wo er ja schon, Love Rap war immer in Deutschland sehr erfolgreich. Also,
ja, eine Zeit lang, aber Love Rap.
Ich meine, deiner war auch super, aber es gab ja auch ganz viel Love Rap, den man so, wo man eigentlich froh ist, den nicht mehr hören zu müssen.
Ja, also, natürlich.
Also, die Firma oder Cappuccino. Also Love Props Rap an alle, aber.
Nee, Love Rap ist ein schwieriges Thema irgendwie. Ne? Weil, ja, das ist so, Das hat richtig 90s, Love Rap. Ja, das stimmt. Love Rap ist echt volle 90s. Kanne. Und da war halt ausschlaggebend. Und der hat wahrscheinlich auch so die Berechtigung für alle Love Rapper erteilt, war LL Cool J damals.
Na klar.
Mit I Need Love. I Need Love. Und da wurde in den 90ern dann halt viel nachgeeifert. War aber jetzt gar nicht so, das war jetzt nicht die Vorlage für Sie ist weg, sondern das war tatsächlich einem dementsprechenden Gefühl geschuldet. Und deswegen hat es auch, glaube ich, funktioniert, ne? Weil Love Rap, den du einfach so schreibst, weil du denkst, Liebe ist ein Thema, damit kann sich jeder, kann ja, jeder was anfangen, ja, und deswegen wird es bestimmt auch ein Hit. Funktioniert nicht so wirklich, wenn da keine echte Veranlassung drin steckt. Und die, ja, war bei Sie ist weg tatsächlich da, und da habe ich irgendwie ganz vielen, glaube ich, aus der Seele gesprochen, die ein ähnliches Gefühl hatten, und deswegen ist es auch so ein Hit geworden.
Ist auch ein super Song, nach wie vor, finde ich. Und ist auch interessant, wenn man das so in Clubs spielt oder so auf Partys hört, dass die Leute auch immer, auch wenn die sind, oft ein bisschen angetrunken und werfen sich dann voller Inbrunst immer in Smudos-Parts. Immer dieses, ja, ja, wunderbar. Das ist dann immer, ja, da freuen sich immer alle, wenn, ja, sie das rufen können. aber tatsächlich finde ich auch, dass Sie ist weg auf der Lauschrift eigentlich am ehesten der Ausreißer war. Also, weil ansonsten, ich empfinde die Lauschrift immer so ein bisschen als eure Check Your Head. Für mich ist die Lauschgift das Äquivalent zu Beastie Boys' Check Your Head. Und da finde ich, ist Sie ist weg ja eigentlich noch am unhärtesten sozusagen.
Ja, ist auf jeden Fall das poppigste Stück da drauf.
Ja. Ja. Weil so was geht und so ist ja eigentlich sehr Ansage und sehr hart auch, also auch so vom Beat her und so.
Ja, wir hatten schon, das war ja so ein Prozess bei der Vier gewinnt, als wir da die ganze Bravo-Nummer abgezogen haben und wirklich so die waren jetzt nie von Anfang an so voll Hip-Hop-Szene, sondern immer so ein bisschen eigenes Süppchen gekocht. Aber hatten ja immer Bekannte und Freunde und haben ja auch mehr Leute kennengelernt, mit je länger es uns gab und so. Und wurden dann natürlich sehr schnell verstoßen oder haben uns da selbst auch raus verstoßen durch diesen bewussten Pop-Move mit viel Gewinn. Und haben dann aber mit der vierten Dimension, eben diese psychedelische Phase war schon so der erste Schritt mit, wir wollen in Richtung, wir wollen klarstellen, dass wir das eigentlich aus anderen Beweggründen die Musik machen, als irgendwie nur Pop machen zu wollen, sondern uns sind viele andere Dinge wichtig, und da wurde auch uns so dieses Hip-Hop-Ding, oder wir wollten eigentlich zeigen, dass wir schon eine Hip-Hop Band sind, die aus einem Hip-Hop, so einem selbstgeschaffenen Hip-Hop Hintergrund stammen und so, und dass wir das auch können und dass wir irgendwie halt irgendwie uns das auch wichtig ist, und deswegen ist die Platte auch so geworden, wie sie ist, und tatsächlich scheint es auch bei vielen Leuten irgendwie gefruchtet zu haben, der Ansatz, weil kurz darauf war ja dann die Gründung, das nehme ich dir jetzt wahrscheinlich vorweg, von For Music. Und dafür war, glaube ich, auch die Lauschgift so ein bisschen so ein Wegbereiter, ne? Dass es auch mit dem Label so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Und ja, also es war schon für uns ein wichtiger Richtigstellungsschritt, Lauschgift, die Platte so zu machen, wie sie ist. Und ein Türöffner zugleich.
Sind ja auch eine Menge Songs drauf, die man heute noch tierisch mit euch verbindet. Also vor allem auch so die Solo-Songs. Also Sie ist weg als dein Solo-Song. Dann zum Beispiel Populär, dass man eher so als Smudo-Song wahrnimmt. Oder auch Krieger, von was die meisten Leute irgendwie so krass mit Thomas verbinden und was so der Thomas-D-Song irgendwie ist. Ja. Und die waren alle auf diesem einen Album drauf. Das ist schon ganz interessant, dass das echt euch auch so sehr als Charakter geformt hat auch irgendwie so. Und dass da so dieser Prozess auf diesem Album irgendwie
stimmt, stattgefunden hat. Stimmt, das ist die erste tatsächlich richtige drei MCs mit drei eigenen Styles-Platte. Na. Das haben wir später so ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben. Mit der 499, da hat André Luth damals, Manager von Fettes Brot und Yo Mama Plattenfirma, Dix, hat damals auch auf der Popcom oder so zu uns gemeint, ja, ganz geile Platte, aber irgendwie ist es wie drei Solo-Platten in einer. Ja. Und das wurde uns dann tatsächlich auch als gute Kritik aufgefallen. Seitdem haben wir es dann wieder, wir versucht, das wieder mehr zusammenzubringen. Aber es hat da tatsächlich seinen Anfang gefunden bei Lauschgift, dass so jeder so seine Rolle unbedingt nach vorne bringen wollte. Ne? Ja. Wie bin ich, was kann ich? Und ich möchte aber so und so musikalisch klingen oder auch inhaltlich klingen und Rap-Skill technisch klingen. Und Thomas eben mit seinem Philosophending und Kriegerding ist auch da in eine andere Richtung gegangen. Mir waren immer schon so die Styles wichtig und Smudo so das Erklärende. Ja. Und das wurde dann immer stärker tatsächlich. Ist auch dann bei der Platte, die danach kam, die ich ja irrtümlicherweise gerade schon als davor platzieren wollte, nämlich die Live und Direkt, sind ja auch nur drei neue Stücke drauf und die sind auch ganz extrem so.
Das stimmt. Ja. Aber dann kam die Live und Direkt, kam, glaube ich, relativ schnell nach der Lauschgift und dann kamen eure Soloalben, glaube ich, ne?
Ja, genau. Da siehst du,
da war
schon Zeit dafür. Da kam aber meine, kam erst später. Also Thomas ist schon vorgeprescht. Der hatte, glaube ich, 97 die Solo rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche. Und genau, ein Jahr später kam dann die Weltweit.
Auf der Solo von Thomas D. ist ein wahnsinnig gutes Lied drauf. Das heißt, Thomas D. ist ill. Und dann gibt es noch so ein paar andere Füll-Tracks.
Da hat er einen ganz coolen Co-MC drauf.
Nee, und dann kam dein, und das war so interessant, weil die auch so krass unterschiedlich waren, die beiden Platten. Also Thomas ist ja mit dem Wohnmobil durch Deutschland gefahren, hat alle seine Kumpels besucht oder Leute, mit denen er schon immer Musik machen wollte, und hat dann mit denen Songs aufgenommen, so in etwa. Das war so ein sehr hippiesker Ansatz und sehr so irgendwie so, ey, lass was zusammen machen und wir sind frei, was Styles betrifft und so weiter und so fort. Und ich habe
Michi Smalls gemacht.
Ja, weil die hat man gemerkt, da will jetzt einer mal so richtig wieder Hip-Hop machen und so voll Hip-Hop zelebrieren und so.
Und ja, und auch R&B war damals so mein Ding, weil zu der Zeit habe ich auch, naja, ein bisschen früher, Ende 94, also Anfang 95 habe ich Tomilla kennengelernt, auch Teil der Kolchose, Produzent, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er ziemlich gute melodiöse R&B Skills mit richtig fetten Beats vereint hat. Und ich das total abgefeiert hatte und wir dann irgendwann mal über so eine Hip-Hop-Veranstaltung in Stuttgart uns als DJs quasi kennengelernt haben und dann so ein DJ ein paar Mal zusammen aufgelegt haben, also nicht wirklich ein DJ-Team gebildet haben, aber er hat damals auch Platten verkauft und ich habe genau alles, was er mir quasi kredenzt hat, war genau mein Ding und so. Ja. Und so sind wir halt musikalisch echt zusammengewachsen oder wir hatten wahrscheinlich schon von Anfang an einen sehr ähnlichen musikalischen Geschmack. Und und daher kam dann halt auch der Style der Platte, ne? Weil wir ursprünglich wollte ich auch mit verschiedenen Produzenten zusammenarbeiten und dann hat es auch so gut geklappt mit Tomilla. Und falls auch so ein nicht dagewesener Style bis da, so dieses R&B und dieses melodiöse, aber trotzdem fette Beats und so, das war das Ding irgendwie. Was ich im Nachhinein da nicht so geil finde, ist, wie ich auf den, also dass ich meine Stimme da irgendwie so ein bisschen zu cool, auch zu cool mache auf der Platte, irgendwie ja, so von der Stimme her und fast schon ein bisschen gekünstelt. Auch da habe ich ja auch noch Love Rap Styles probiert.
Das stimmt. Ist auch ganz interessant, dass du gerade sagst, zu cool.
Aber das war zu cool, dass es funktionieren konnte. Also eigentlich war mein Mädchen Nummer 1, was ja damals so die erste Single, was ja auch ein Love Rap war, hat eigentlich alles gestimmt. So der Hook, das Melodiöse, Thema, aber es war einfach im Gegensatz zu Sie ist weg zu konstruiert und einen auf zu cool gemacht. Ja, und deswegen hat es auch nicht so richtig gefunzt bei den Leuten. Da habe ich auch gemerkt, dass uns oder mir selbst, vielleicht aber auch für Deutschland anders funktioniert als in Amerika, dass so dieses Rumgepimpe zumindest in meinen Kreisen, in unseren Kreisen und unserer Hörerschaft nicht so gutiert wird, wie ich das selber gemacht habe, wenn das ein Ami-Rapper tut. Ne? Ja. Also dieses einen auf dicke Hose machen funktioniert nicht automatisch nur, weil du Rap machst, sondern das musst du auch anders verkörpern und musst, glaube ich, da in so eine andere Höhe. Ist nicht so, ich habe ja später, wir alle haben später gelernt, ja, dass es in Deutschland sehr wohl auch funktionieren kann, aber in anderen Kreisen.
Ja, das, Authentizität ist alles. Das muss man halt auch verkörpern, quasi.
Ja, und das ist so ein Middle-Class-Rapper steht es nicht so, ne? Das ist schon so ein eher, ne, da musst du dich so hochfighten auf der Straße, dann kannst du einfach auf dicke Hose machen. Aber wenn du, wenn es dir eigentlich schon ganz gut ging, wollen die Leute nicht hören, dass es jetzt noch besser geht. Und sowas hat man da alles gelernt. Aber es ist, finde ich, musikalisch, bin ich sehr stolz auf die Platte und auch so ein paar Raps und also ein paar Songs als Gesamtwerk finde ich nach wie vor eine sehr gute, sehr guter Style und sehr einzigartiger Style auf der Platte.
Ich finde auch, es gibt immer so eine Rubrik, die ich hier bei den Songpoeten mache, die heißt der besondere Song, wo ich mir mal einen Song des Künstlers, der da ist, aussuche und da drüber spreche. Und dieses Mal, deswegen ziehe ich das jetzt einfach vor, ist der besondere Song einer von deinem Soloalbum, den ich mir ausgesucht habe, weil das immer mein absolutes Lieblingslied war, das ist Forever, weil das so ein super geiles Freundschaftslied ist.
Das ist so ein hammerguter Text. Das war auch für einen geschrieben tatsächlich. Das ist im Unterschied zu Mädchen Nummer 1, ist es tatsächlich, hatte ich da ein oder auch zwei ganz alte Freunde im Kopf und ist dann tatsächlich auch ziemlich real, das, was ich da erzähle.
Und das spürt man, das merkt man im Song auch an, deswegen, ich habe das auch immer mit Waldi damals zusammen gerappt und wir haben uns das immer gegenseitig vorgerappt sozusagen, weil das auch 1:1 auf unsere Freundschaft gepasst hat und deswegen, das ist so, glaube ich, eine der besten Audioversionen einer Jungsfreundschaft, Audioversionserklärung einer Jungsfreundschaft, die ich jemals gehört habe, weil da alles drinsteckt, was so eine Freundschaft ausmacht. Also auch so dieses, wenn man sich jahrelang nicht meldet und dann wieder auf der Tür steht und dann tut der andere so, als wenn man irgendwie gestern rausgegangen wäre. So.
Also nur das Video dazu ist auch sehr kitschig geworden. Das ist so ein bisschen, also klar, da war ich auch mit dran beteiligt, selber schuld. das hat ja Katja von Garnier gemacht. Ah, ja.
Bandits.
Genau.
Die Produzentin von Bandits.
Die eine Freundin von Fitz war oder ist. Fitz war damals unser Labelmanager von Music.
Der war übrigens vorher der Labelmanager von Fritten und Bier.
Genau. Ich habe es nur den Leuten erklärt, dass du das weißt, weiß ich.
Ich habe es auch nur den Leuten erklärt. Okay. Aber da kommen wir später auch noch drauf.
Und der hat das eingefädelt, aber es ist mir dann so ein bisschen zu female geworden, sozusagen, das Video. Es ist sehr, sehr weich gezeichnet alles. Ein bisschen. Aber war schön damals in Los Angeles, ohne Kamerakran.
So, und dann, das waren dann die Soloplatten. Thomas ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Deine ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen. Man hatte auch so das Gefühl, das war so ein bisschen so ein interner Battle, weil die auch sehr, das waren so sehr frühe Platten bei 4Music, als ihr gerade euer Label gestartet habt. Und dann man so das Gefühl hatte, okay, die haben jetzt ein eigenes Label und jetzt probieren die einfach alles aus, was sie wollen. So. Und deswegen machen sie jetzt beide mal eine Soloplatte. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein leicht zumindest so ein interner Battle, oder?
Ja, es war auch, wir haben damals schon über Soloplatten nachgedacht, es war aber auch für die Gründung von 4Music entscheidend, weil wir mit der Ankündigung, dass wir die Soloplatten machen werden und weil wir das Recht hatten, Soloplatten woanders zu veröffentlichen als bei unserem bestehenden Plattenvertrag, natürlich auch ein Motor, um Geld zu generieren für das Label. Ja. Thomas hat dann auch wirklich Geld generiert mit der Platte. Ich hab's wieder verbrannt. Durch die übermäßig teuren Videos und die sich im Rahmen haltenden Verkaufszahlen. Aber allerdings von heutiger Warte aus betrachtet hat sich das immer noch ziemlich gut verkauft. Also ich glaube, wir haben auch irgendwie bald 100.000 Stück verkauft von meinem und Thomas, aber halt irgendwie bei 200.000 Stück. Insofern war das, er war der unbestrittene Gewinner. Aber auch, es ist natürlich auch, wenn ich die Platten jetzt heute mit Abstand betrachte, ist es auch die hittigere Platte von Thomas. Und das, Vielleicht. In Deutschland besser funktionierende Konzepte.
Na, ich glaube, sie ist nicht hittiger, aber ich glaube, sie hat einzelne bessere Hits gehabt. Also Rückenwind war einfach ein
Uber-Hit.
Ja, das hat so gut gepasst in die Zeit, weil das auch so, das war ja auch so, glaube ich, so Manu Chao und so. Das klingt ja auch so ein bisschen wie Manu Chao und so mit dieser Gitarre. Und das war irgendwie, das hat, glaube ich, ganz gut in die Zeit einfach gepasst. Da war deins irgendwie zu Hip-Hop. Das sollte so an die Hip-Hop-Heads gehen.
Ja, es ist einfach ein bisschen zu cool, meins. Okay. Das ist das Problem.
Und dann habt ihr aber wieder zusammengefunden. Übrigens auch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber ich glaube, die halbe Welt hat sich gefragt, warum hat er Smudo eigentlich nie ein Soloalbum gemacht?
Ja,
hatte keinen Bock.
Er hat keinen Bock. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Smudo ist ja auch der langsamste Schreiber von uns und der auch immer am spätesten seine Texte abliefert. Da kommt aber dann immer mal wieder auch dann dafür so Perlen raus und wirklich auch die mit so überraschendsten Skills wie bei der letzten Platte auf heute und so. Aber er ist nicht einer, dem seine Lieblingsbeschäftigung Texte schreiben ist. Sagen wir mal so.
Das heißt also, jetzt auf aktuellen Alben kommt er noch mit Texten an, die er eigentlich für viel gewinnt.
Ja, genau. Angefangen hat zu schreiben. Und dann natürlich mit der Zeit entwickelt hat. aber der ist einfach nicht, dafür reicht sein, das ist nicht sein Ding.
Ja.
Der hat immer mal wieder einzelne Tracks gemacht.
Ja, der hat auch damals auf diesem Grönland-Sampler war das, glaube ich, ne? Da hat er doch dieses Herbert oder hieß es gecovert, nicht Herbert.
Komm schon, Rudi.
Genau, Rudi.
Hör mal, Rudi, hör mal. Ja, genau. Lass sein, Rudi. Und sein interessantes Feature bei dem Jazz-Kantine-Stück. Ach, stimmt. Respekt.
Stimmt, da war ich auch beim Videodreh damals, ja. Hat seinen Beitrag gedreht.
Ja,
stimmt,
das hat er auch gemacht. Aber ansonsten, immer mal wieder, macht dann immer wieder Features lieber.
Ja.
Aber ganze Stücke oder vor allem ganze Alben sind von ihm nicht zu erwarten.
Oder er spielt den bösen Frittenhändler.
Genau. Ja. Oder fährt Autorennen, ja, oder macht einen Flugschein. Sowas ist halt dann eher sein Solo-Ding.
So, dann habt ihr auf jeden Fall wieder zusammengefunden und dann kam 499, haben wir eben auch schon kurz angesprochen, eine extrem düstere Platte, also so in der Anmutung. Also ja. Auch sowas, ich fand die immer sehr düster, was vielleicht aber auch ein bisschen an diesem Triple Schmerberg Video Feature lag.
Ja, das stimmt. Das
die waren alle drei, also Buenos Dias, Messias, dann Michi Back in Hell und was war das dritte nochmal?
Le Smou.
Ah ja, genau, Le Smou. Die wirkten alle drei sehr, sehr düster, sehr
stimmt, und dark. Obwohl Le Smou ja eigentlich so eine Happy Gospel Disco Nummer ist, ist durch diese bedrückende Vorstadt-Nummer Irrenhaus und Howard Carpendale und so, das ist schon irgendwie düster beklemmend, genauso wie alle beiden anderen, vor allem Michi Back in Hell mit meiner eigenen inszenierten Beerdigung und so, das war schon krass. Und Buenos Dias Messias, diese Kein Applaus für Scheiße,
genau.
Wie hießen wir?
Guerilla.
Medien-Guerilla. Das ist aber natürlich auch zum großen Teil Ralf Schmerberg gedankt. Und finde ich auch nach wie vor, also künstlerisch schon echt extrem starke Trilogie.
Das stimmt, finde ich auch. Ja. Absolut. Aber es hat natürlich ein bisschen den Ton gesetzt, sozusagen. Ja. Also, und gerade Michi Back in Hell, ich war ja auch damals am Videodreh, und das war ja so krass, weil du warst in einem gläsernen Sarg, und das hast du dann auch mal danach erzählt, ich glaube abends, als wir irgendwie danach alle so zusammen saßen, hast du erzählt, wie krass das war, in diesem Sarg zu liegen, und dann werfen die Leute so eine Schippe Dreck da.
Der ganze Tag, das fing ja, hab ja den ganzen Tag lang, das fing ja morgens an in der Kirche mit meiner Beerdigungszeremonie, wo dann halt auch meine Freundin, alle Freunde da, wirklich alle, meine echten Freunde, und du warst ja auch da, und alle, mit denen ich zu tun habe, alle haben sich halt, das kann halt der Schmerberg wirklich so ein Zeremonienmeister sein, und hat die Leute so darauf eingestimmt, dass wirklich so Trauer, zum Teil haben Leute echt geheult, auch Fans draußen und auch Freunde und ich lag in diesem Sarg und habe das halt alles miterlebt und dann das Krasseste war, und das war wirklich schwierig, dann wurde ich dann in die Grube runtergelassen, in das Grab, und dann wurde auch Erde drauf geschüttet und so, und das war echt dann fast eine Nummer zu viel. Also das hat da Der Tag war wirklich kackig. Das sind ja auch dann alle, das war gleich der letzte Drehtag. Ja. Und alle danach feiern gegangen und ich musste aber erstmal nach Hause.
In Therapie.
Ja, ich musste erst ins Hotel. Ich habe ja dann, das war in Berlin, das war kurz bevor ich auch nach Berlin gezogen bin, musste erstmal 2 Stunden lang im Hotel eine Flasche Wein trinken allein oder so, glaube ich, um klarzukommen. Ja. Und ja, das stimmt. Das war insgesamt schon, auch so die ganzen Drehtage, auch von den anderen Videos, waren schon heftig und düster. Und das macht natürlich auch die Stimmung aus. Aber vielleicht ist die Stimmung der Platte schon auch so ein bisschen. Es sind natürlich auch lustige Sachen drauf. Aber auch das Cover schon mit ist ja ganz dunkel und dann dieser Radiowecker sehr, sehr distanziert mit diesem 499 und der Brille davor und so. Das war auch eine Platte, nach der dann auch wirklich eine längere Pause erstmal sein musste.
Das ist schon auch so ein bisschen so eine Endzeitplatte. Also ja, genau. Das war ja auch der generelle Mut damals, irgendwie so auf der Schwelle zur Jahrtausendwende. Da war man sich irgendwie, also klar, hätte keiner gedacht, dass morgen irgendwie die Erde untergeht, aber trotzdem war es irgendwie so ein seltsames Gefühl. So. Und das
aber viele haben ja gedacht, dass die Computer, die sich dann da umstellen, weil dann auf einmal 3 Nullen stehen, anstatt 3 Neunen. dass die ja alle dann durchdrehen und dann tatsächlich wirklich so ein Super-GAU passieren könnte, der dann ausblieb. aber es war so eine merkwürdige Stimmung, weil ja jetzt das Jahrtausend wechselt. Und die haben wir vielleicht auch ein bisschen festgehalten, aber auch, wenn man der FAZ oder Frankfurt, ja genau, der FAZ glauben darf, mit MFG, an der ja ein hier Beteiligter auch nicht ganz unbeteiligt war, einen der größten Songs des ausgehenden Jahrtausends geschrieben zu haben. Oh. Und darauf sind wir natürlich sehr stolz auf diese Kritik und ist, glaube ich, auch so also Nachhall oder so von der Gewichtung wahrscheinlich der wichtigste Song, den wir geschrieben haben, so von außen findest du? Betrachtet.
Von außen, also, aber nicht, aber ist das auch dein persönliches?
Also mit schon auch einer der wichtigsten, finde ich, weil er so als, es ist mehr so ein Gesamtkunstwerk als nur ein Song, weil das einfach so auf so eine Meta-Ebene gebracht wird, ja, durch diese Abkürzung.
Vielleicht auch, weil der Schreibprozess gerade bei dem Song so anders war als bei allen euren anderen Songs.
Ja, natürlich. Also du warst ja dabei, als wir da mit dem Wohnmobil Echo in Berlin? Irgendeine Veranstaltung in Berlin, dann zum Conny-Planck-Studio nach Köln gefahren sind mit Thomas Wohnmobil und wir alle sehr knülle waren. und Smudo mit dieser Idee ums Eck kam, ne? Der hatte so die erste Idee, dass sich die Abkürzung ja auch reimen können und so. Und wir dann halt diese Assoziationsketten angefangen haben zu bauen. Und das ist ja das Krasse daran, dass es eben was aufzeigt durch diese Abkürzung, eben so ein gesellschaftliches Ding. Abkürzen ist ja ganz wichtig auch in Deutschland und so. Dann aber diese Abkürzungen auch assoziative Ketten bilden, sich reimen. Und das Ganze dann eben, das war aber dann noch der längste Prozess, den haben wir ja noch viel, viel später gemacht, einen Chorus dazu zu finden. Es war ja ursprünglich gedacht, wir machen daraus einen lustigen Kurztrack. Und das aber alle sich so geflasht hat, diese Idee mit den Abkürzungen, dass dann noch eine zweite Strophe irgendwann her musste und eben ein Refrain dazu gefunden werden musste und diesen Refrain finden. Das war schwierig, weil das ist auf einmal wieder so banal gemacht hat oder scheinbar banal gemacht hat. Es gab ja diese Refrain-Idee mit es gibt keine Abkürzung zu deinem Herzen. Du musst den langen Weg der Liebe gehen. Eigentlich auch ganz geil, aber ist ja nicht geworden. Und weil da jeder so viel reinliest oder reininterpretiert und das auch ganz oft wir gehört haben später, mach doch mal wieder sowas wie MFG. Und das geht überhaupt gar nicht.
Mit Zahlenketten.
Ja, genau. Wäre ja auch super. ist es einfach so von der Idee her, glaube ich, das Stärkste.
Ja, Und ist das, war beim Chorus nicht sogar Max irgendwie beteiligt?
Ja, ja, genau. Von ja. Max kommt, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf.
Max Herrl.
Ja. Also es war wirklich ein gemeinschaftlicher Prozess, an dem viele kreative Köpfe beteiligt waren. Und es dann tatsächlich eben zu dieser Auszeichnung geschafft hat, zumindest in der Zeitung.
Und hast du auch gerade eben schon kurz erwähnt, dann gab es erstmal einen kleinen Break sozusagen, kleine Pause voneinander.
Ja, danach musste man erstmal durchatmen. Ich meine, zwischen Lauschgift und 499 war ja eigentlich auch schon eine ziemlich lange Pause, weil das dazwischen, live und direkt, war ja kein wirkliches Album. Ja. Und dann kam eben aber da hat man eben Soloalben gemacht. Und zwischen 499 und Feel gab es da noch ein Soloalbum?
Thomas vielleicht, oder? Reflektor Falke, war das dazwischen?
Ja, Thomas war fleißig, aber wir alle anderen haben erstmal da.
Oder hast du da nicht, war das nicht nur Melody? War das nicht dazwischen? Turntable Rocker?
Genau. Ja. Zwei Alben, nee, ein Album war so, oder doch, waren sogar zwei Alben dazwischen, aber es war auch nicht Texte schreiben, ne? Ja, und das war eben das ganz Wichtige. Das war ja auch die Entscheidung. Turntable Rocker sind ja auch Tom Miller und ich, wie bei meiner Hausmarke weltweit, aber ich habe auf der Tour schon gemerkt, die ich damals zu der Hausmarke Solo-Platte gemacht habe, dass ich das nicht geil finde, da alleine mit dem Mikro oder ganz alleine war ich nicht. Ich hatte ja immer noch einen zweiten MC dabei, Afrop oder MC René waren viel dabei. Aber ich habe so als Hauptentertainer mich nicht wohlgefühlt und wir haben dann halt beschlossen, wir wollen zusammen weiterarbeiten, Tomila und ich, aber eben nicht mit dieser Frontmann- Produzentenverteilung, sondern eben wieder back to my roots, nämlich DJ. Und ich habe ja auch als DJ die Fantas kennengelernt und war ja bei den ersten Platten auch mehr DJ und Mitproduzent als Rapper. Und da wollte ich irgendwie wieder hin. Und deswegen war das Turntable Rocker die Zeit, da hatten wir 2000 kam Classic, das erste. Und 2002, glaube ich, kam schon. Nee, oder war das später? Weiß ich jetzt auch nicht. Es kam auf jeden Fall relativ schnell ein zweites Album und das war wohltuend, tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur Sounds zu frickeln und keine Texte zu schreiben. Ich glaube, gerade diese Inhalte und Texte schreiben und so, davon hatten wir alle so ziemlich nach der 499 erstmal die Nase voll. Dicke.
Haben wir eigentlich zusammen Millennium gefeiert? Warst du auf dem Mars?
Natürlich.
Ja, warst du
da habe ich mich an meine jetzige Frau verliebt. Da warst du auch dabei. Da
sind wir zusammen ins neue Jahrtausend
geglitten.
Ja. Das war damals in der Eifel auf Thomas Bauernhof.
Ja.
Als wir da alle noch, also du nicht, aber ich da ja noch gewohnt habe.
Ja. Aber keiner von euch Marsianern da in seinem Schlafzimmer richtig übernachten konnte, weil alles voll mit Gästen war. Ja. Das weiß ich noch.
Aber es war auch eine Nacht, in der niemand an Schlafen richtig, gedacht hat.
Ja. Ich dachte mal eine Stunde, ich müsste mich hinlegen, was dann auch irgendwie nicht richtig funktioniert hat.
So, und dann, dann habt ihr, seid ihr ein bisschen eure Wege gegangen, du hast erzählt, du hast ein bisschen Turntable Rocker mit Tom Miller gemacht, da habe ich dich ja auch ein paar Mal getroffen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da habt ihr irgendwo aufgelegt. Ich glaube sogar in Stuttgart, aber ich meine, es wäre in Stuttgart gewesen, dann bin ich nämlich auch dahin gekommen und dann habe ich den ganzen Abend das Chaos-Pad bedient.
Während ihr
habe ich die ganze Zeit immer nur so Songs gemacht. Ich glaube, irgendwann habt ihr gesagt, oh Nils, geh mal einen trinken.
Ja.
Aber das war auch sehr lustig. Und und dann das quasi Comeback, 5 Jahre später, mit viel. Da war ja dann zum Beispiel die große Single Troy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, Troy war auf viel, genau. Ich überlege gerade, ob es da noch ein anderes, ein größeres ein Ding. Nee, auf jeden Fall nicht. Nee,
Troy war viel? Ja,
auch einer der überhaupt einer unserer größten Hits. Und ich glaube, welche Singles waren denn noch auf dieser Platte? Einfach sein oder kam das später? Nee, das kam später.
Ich guck mal schnell nach, ich habe es nämlich auch nicht mehr genommen schon.
Ich glaube, Troy war die einzige erwähnenswerte oder
ja, Ruf die Polizei.
Erwähnenswerte Single auf jeden Fall auf
und
auf
natürlich
dem
Bring
Album.
It Back, The Old Stuttgart Rap.
Ja, aber es sind alles keine Singles gewesen. Ich überleg gerade, was da noch so rauskam bei viel. Geboren, oder?
Stimmt, geboren. Geboren,
aber auch so eine halbseidene Disco-Nummer. Und
aber Pipis und Popos sind Single? Ja, nee.
Nee, aber Troy ist schon auch eine, also für uns eine super wichtige Nummer und auch, finde ich, eines unserer besten Videos.
Das stimmt. Das war ja, ihr habt ja quasi immer, also eine Zeit lang habt ihr, glaube ich, immer zwischen zwei Videomachern gewechselt.
Ich weiß es noch, die dritte, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, bevor es wieder weg ist. Die dritte Single war, glaube ich, Sommerregen.
Ah ja.
Auf der vielen. Ja. Aber auch nicht so richtig geil. Schönes Video auch, bisschen zu viel Kunst.
Aber das war ja der Zoran, ne? Der genau. Troy gemacht hat.
Troy hat Zoran gemacht und war das das erste Video von Zoran? Nee. Und danach auch noch viele weitere auf jeden Fall.
Ich glaube, hat er davor nicht auch schon Videos von euch gemacht? Zoran hat euch doch lange begleitet.
Ja, aber ich weiß nicht, ob davor schon. Zoran hat damals schon, der hat schon 93, zur vierten Dimension hat er Live-Videos von uns gemacht. Ja. Aber ein Video
die macht
er
jetzt Peter Mensing.
Ja, die macht. Nee, aber auch so die Projektionen quasi für die damals,
okay,
die
hat, kam ja, ich meine, aber, Zoran. Aber ich kannte Zoran doch schon vorher, der muss schon vorher was für euch gemacht haben.
Ja, hat er wahrscheinlich auch, aber fällt gerade nichts ein, weil auf der 499 war alles Schmer. Nee, hier MFG. MFG
ja,
war auch
eben,
Zoran.
MFG, ja, genau. Ja,
weil dieses Triple hat jetzt so schwer gewogen, genau. Was er schwer gemacht hat, das erfolgreichste Video natürlich auf der 499 war auch schon von Zoran, MFG. Genau. Ja. Und viel auch, das war auch natürlich ein Feuerwerk. Hier, Troy, mit diesen hunderten Verkleidungen und diesen Filmszenen und so, das war echt sehr spaßig.
Das war ja, wie hat sich das denn angefühlt bei der Platte, dass man mal, also war da eine große Sorge so von wegen, meint ihr, die Leute wollen uns noch hören oder so, also weil, wie gesagt, ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und so und ihr dann euch wieder rangewagt habt, also und kamt ihr überhaupt selber wieder miteinander klar, als ihr euch für die Platte hingesetzt habt?
Ja, wie es so war, hatte keiner von uns so die ersten Schritte vor. Alle hatten sich eigentlich ganz wohl, wir sind ja doch alle tatsächlich auseinandergezogen gewesen. Ja. Ich bin ja 2002 mit 4Music nach Berlin gezogen. Ja. Smudo ist ja der erste gewesen, der 96 nach Hamburg ist. Thomas 99 auf dem Mars, in die Eifel. Ich dann 2002 mit 4Music nach Berlin. Andi war dazwischen mal aus Ehegründen kurz in Köln und Hamburg, war aber dann auch wieder in Stuttgart. Und da hatten wir uns dann alle so unser eigenes Leben erstmal eingerichtet. Und das war, glaube ich, extrem schwer, da wieder zusammenzukommen. Und keiner von uns hat diesen ersten Schritt gemacht, weil alle eben mit sich beschäftigt waren. Und da hatten wir dann, Gott sei Dank, wie immer, unseren Manager, den Bär, der einige Anschubsversuche gebraucht hat, bis es dann auch tatsächlich ins Rollen kam. Ja. Und ich weiß noch, da saßen wir dann auch zusammen in der Eifel bei Thomas mit Bär und so und hatten dann zwei, drei Meetings und jetzt kommt schon und auf geht's. Und dann haben wir dann auch die ersten Sachen zusammengeschustert und dann ging's auch langsam wieder los. Und das ist seitdem auch immer so gewesen, dass es echt erst so Hunger kommt beim Essen mäßig. Ja, wir hatten irgendwie immer dachten wir so, oh echt, muss das jetzt sein, schon wieder? Und dann, wenn es dann losging, auf einmal haben wir gemerkt, wie Bock das macht und dass es ja einfach unser Ding ist, weil davor war echt immer so ein, klar, mal ein Solo-Projekt und klar, hier Label arbeiten mit 4Music war auch wichtig, hat Spaß gemacht und so, aber es war nicht so ganz ausfüllend wie eben Musik machen. Und das ist bis heute eben so, dass wir immer diesen Arschtritt brauchen, um zu merken, dass das Ding ist, was wir eigentlich machen möchten.
Ja. Und auf jeden Fall ein fulminantes Comeback mit viel gelandet. Und dann kam Fornica, das nächste Album, ein paar Jahre später, mit der Single Ernten, was wir säen. Und das hatte ich damals zufällig mitbekommen. Eine exklusive Premiere des Videos in der ARD.
Stimmt, vor der Tagesschau oder so. Ja, das war noch Zeit.
Das war, das muss man auch erstmal schaffen als Band. Das fand ich sehr beeindruckend.
Auch das wird ein fulminantes Zoran-Bihan-Piatsch-Werk.
Na, so die große Nummernrevue sozusagen.
Ja, wir als auch Revue-Girls. Ja. Und Smudo als Sklaventreiber, der mir so einen echten Strauß Rosen auf dem Rücken zerschmettert hat, wo ich ganz fiese Dornenkratzer an deinem Rücken hatte. Ja.
Ja, Ernten, was wir sehen. Ich glaube, einer der großen Hits des Albums war aber Einfach sein.
Genau.
Mit dem Herbert Grönemeyer-Refrain. Ja. Wie, das ist ja auch so eine, da habe ich auch gedacht, das ist, irgendwie schien das eine logische Zusammenarbeit, dass ihr mal was mit Herbert macht.
Aber es, das Lustige ist, es war gar nicht so, lass uns mal was mit Herbert zusammen machen, sondern da waren Smudo und Thomas mal ohne mich auf einen Textausflug. Ja. Und dann habe ich mich mit Smudo getroffen, auch zum Weitertexten. Dann gesagt, ja, viel haben wir nicht und so. Und so. Wir haben nur so eine, irgendwie so eine Idee, es könnte also einfach sein, ist aber nicht. Hat mir so eine Demo-Aufnahme gezeigt. Ich so, ja, das ist doch mega, das ist doch super Hook und super Slogan, kannst auch total viel zu schreiben. Aber das hört sich an wie Herbert Grönemeyer, was du da singst. Wie du das, das auch so raus willst und so. Und dann haben wir mal weitergeschrieben, haben das auch mal aufgenommen und gesagt, jetzt aber ey, ganz im Ernst, dann lass ihn uns doch mal fragen, ob er das nicht, weil besser als du singt das allemal, Smudo. Und so ist eben die Zusammenarbeit zustande gekommen. Wir haben nicht mal, wir waren da nicht mehr zusammen im Studio, ja, sondern wir haben ihm das geschickt und er hat es bei sich im Studio eingesungen. Ja. Und es gibt auch eine Version mit Smudo, die ist auch lustig, statt Herbert Grönemeyer, weil wir das ja auch selber live singen müssen, wenn wir spielen. Ja. Und das war dann eher so unsere Vorlage für live, war dann das mit Smudo.
Aber habt ihr euch danach irgendwann mal getroffen?
Naja, klar. Ja, ja, klar, wir haben uns auch davor getroffen. Wir kennen und schätzen uns ja schon sehr lange. Und so hat es ja auch überhaupt so reibungsfrei geklappt, wenn wir uns ja erstmal irgendwie, ohne dass wir jetzt gekannt hätten, Herbert Grönemeyer mal angerufen, hätten wir das so ein bisschen uncool gewesen. Und so war das halt so ein, ja, unter Bekannten, ein ja. Freundschaftsdienst unter Bekannten.
Ich finde ja, dass auf der Fornica tatsächlich, weil du gerade eben irgendwie so ein bisschen über Kartoffelclip gelästert hast, die Stirngrunzel hast, ich finde ja, dass dein bizarrster Track auf der Fornica ist, nämlich Niki war nie weg, wo du tatsächlich auch über den Stoff Niki rappst.
Ja, aber ich weißt du, woher dieses Stück kam? Ich habe es dir bestimmt schon mal erzählt. Aber mein Freund, mein verstorbener Freund, Marc Spoon, Gott hab ihn selig. Na,
der Löffel.
Der alte Hooligan-Techno-DJ-Koryphäe aus Frankfurt. Der hat in seinen letzten Jahren, ich weiß auch nicht warum, Michi, ihr müsst mal einen Track schreiben, Niki war nicht weg. Ist doch geil, Niki war nicht weg. Komm schon, Niki war nicht weg, Niki war nicht weg und so. Und ich so, was wollen wir denn da drüber schreiben? Ey, ist egal, schreiben wir mal, Niki war nicht weg. Hört sich schon super an, da ist er gestorben, der Gute. Und dann habe ich zu den einen gesagt, wir müssen einen Track schreiben, der heißt Niki war nicht weg, weil das ist das Vermächtnis von Marc Spoon.
Naja, verstehe.
Und dann haben wir uns halt überlegt, über was das gehen kann. Und dann hatten wir eben diese drei Strophenideen. Niki, als Niki Lauda liegt nahe, dass Smudo über ihn schreibt. Warum jetzt Thomas unbedingt über Niki Hilton, die Schwester von Paris Hilton, geschrieben hat, das war hat sich halt so ergeben. Und ich als alter Modefuzzi der Band musste natürlich über Niki den Stoff schreiben. Und so ist dieser Text entstanden, oder der Track entstanden eben.
Verstehe. Also für mich tatsächlich nach wie vor, also durch die Löffelgeschichte wird es natürlich schöner, aber ja, einer der seltsamsten Tracks ja, aus dem Oeuvre der Fantastischen Vier.
Aber es sind ja zwei Vermächtnisse. Ernten, was wir sehen, auch auf derselben Platte,
ja,
ist ja auch inspiriert durch Marc Spoon, weil ja, das hat er ja als Tattoo um seinen,
seinen vorderen Hals.
Vorderen
in seinen
oberen
Ausschnitt.
Ausschnitt, genau, Ausschnitt tätowiert gehabt. Ja.
Nach Fornica kam für dich immer noch Fantasie.
Ja, kann sein, wenn du das sagst.
das war das Album danach mit diesem super seltsamen Artwork.
Und dem super seltsamen Albumtitel auch.
Naja, aber ich glaube, aber
eigentlich auch so ein bisschen so ein Ärzte-Albumtitel hätte ja, sein können.
Ja, aber ich glaube, dass das echt so ein Wortspiel war, das habt ihr, glaube ich, schon seit 20 Jahren.
Bisschen mit uns rumgetragen.
Naja,
ja,
das,
ja, genau.
Das kam mir auch sehr bekannt vor.
War für dich immer noch Fantasie.
War das nicht vielleicht sogar auch schon in Nur für Erwachsenen? Ist das da vielleicht auch schon mal
nee, gedroppt? Nee, so lange gibt es nicht.
Okay.
Das, ich weiß noch ungefähr, wann uns das eingefallen ist.
Es war eine graue Dezembernacht.
Nee, das war zu der Zeit, also ein Album früher, zu der Zeit, als wir da Einfach sein
ja,
damit bringt es, weil da waren wir auf diesem Textausflug, wo wir darüber schon gesprochen haben. Da war es aber noch nicht so weit, dass es irgendwie, da war die Zeit noch nicht reif. Okay.
Also ebenso bizarr wie der Titel, auch das Artwork mit diesen gemalten Figuren mit den großen Augen.
Ja, das von einem ganz tollen serbischen Künstler, Sascha Zicicovic, ganz enger Freund von Zoran, mit dem wir ganz oft uns getroffen haben, um dieses Hieronymus Bosch-artige Gemälde. Wo ist eigentlich das Original? Fällt mir gerade an. Das gibt es als Originalgemälde. Ich will das haben. Wo ist es?
Wahrscheinlich beim Bär im Büro.
Ja. genau, entstanden ist, dass wir eben wegen diesen, für dich und immer noch Fantasie, diese zeitlose Wesen uns als Kinder, aber doch nicht Kinder, dann da aufs Album haben malen lassen, in einem Endzeitstimmung, psychedelischen Endzeitstimmungs Freimaurerartigen Gemälde eben.
Da war auch, ich glaube, das war sogar auch die erste Single des Albums, freundlicherweise. Ich glaube, alle Singles waren total menschenfreundlich von diesem Album, denn die eine Single war, gebt uns ruhig die Schuld, den Rest könnt ihr behalten. Also ihr seid quasi geradezu Jesus-esk und nehmt unsere Schultern, ladet unsere Schuld auf eure Schultern.
Naja, aber die Bedeutung des Songs ist ja eher, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Auch das lässt sich
auch natürlich finden. Biblisch, aber wir sind also an jeder Kehr vor seiner Tür. So, das ist so gleich die.
Und die andere Single war Danke.
Ja.
Wo ihr euch einfach auch mal bedanken wollt.
Ja, wo wir auch mal einfach Danke sagen, weil es kann ja jederzeit zu spät sein.
Ja.
Aber auch menschenfreundlich, aber schon auch wieder mit einer sehr großen Portion Endzeitstimmung.
Ja.
Dieses Album auch.
Ist das vielleicht das Alter? Weiß ich nicht.
Ja, natürlich. Bei jeder Platte, die wir jetzt machen oder da in letzter Zeit gemacht hatten, schwang immer der Gedanke mit, das könnte das letzte Mal sein. Und und wir sind ja schon in einem biblischen Alter selbst. Und das kann jederzeit einen von uns auch erwischen und so. Deswegen lass uns, jede Minute ist kostbar. Und lass uns das auch mathematisieren, bevor es zu spät ist. Es wird auch tatsächlich, es ist schon so, wenn du über 40 Rap machst und dann über Mitte 40 immer noch Rap machst, dann kokettiert man damit schon, also automatisch. Ne? Das wäre auch, glaube ich, komisch, wenn nicht. Es ist für uns echt ein Thema. Es ist für uns selbst auch nicht normal, Rapper zu sein in unserem Alter. Und wollen das aber halt auch nicht immer so verpacken wie bei Bring It Back, the Old Stuttgart Rap oder Das Spiel ist aus. Es gibt sehr viele, wo wir das tatsächlich ansprechen, aber es ist einfach ein Thema. Und es ist auch ein Thema, wenn du schreibst und Rap schreibst, die Raps natürlich auch sehr viel mit Posing und so zu tun hat und mit Storytelling.
Ja.
Und beides wird irgendwann mal albern. Storytelling ist so auch so ein bisschen dein Mitteilungs-, es hat ja auch immer so ein bisschen.
Ja, du hast halt auch einfach irgendwann alles erzählt.
Ja, nicht nur das, sondern es ist auch so dieses, mach doch lieber so, das kannst du nicht machen. Also es wird so, das weicht so einer Zynik.
Ja, verstehe.
Und so einem, mach doch was du willst,
ja.
Einstellung. Das macht natürlich wieder schwierig. Oder Storys erzählen ist dann auch so, was willst du jetzt, auch so von unserem Leben, das geil ist und gut und wir erleben immer noch spannende Dinge und so, aber es ist jetzt irgendwie, finden wir auch eher so Privatsache als was man jetzt unbedingt erzählen muss. Deswegen ist Sarkasmus und Edginess wird immer natürlich immer mehr wichtig, wenn du was schreibst. Jetzt im Moment schreiben wir auch ein neues Album und haben die Liebe zum Poser-Rap wieder entdeckt. Denken, ja, jetzt kann man das schon, jetzt wenn wir das alles überlebt haben, können wir, finde ich, da auch schon auch mal wieder ein paar
bisschen dicke Hose.
Ja, ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Ist auch Rap und auch Rap hat sich gewandelt. Wir hatten es ja auch vorhin von Themen-Rap, Liebes-Rap in den 90ern und so. Das ist alles nicht mehr so.
Ja.
Und bei der Beginner-Platte finde ich die geilsten Stücke, die Poser-Stücke. Wenn es irgendwie an Themen geht, ist es so, oh ja, okay, das stimmt zwar alles, aber ich will irgendwie was, was, also Posen ist für mich Rap irgendwie in der Jetztzeit gerade. Und ja, und das alles Ende 40 ist so ein Ding. Und das hat uns schon die letzten Jahre natürlich bewegt. Und deswegen sind die Platten auch so, wie sie sind.
Und auf dem letzten Album, Rekord, also letztes Studioalbum, da wurde dann das große Jubiläum, also da war euch dann endgültig klar, dass ihr jetzt alt seid und zum alten Eisen gehört, denn da war die erste Single 25.
Ja.
Zum 25-jährigen Bandjubiläum.
Genau, Jubiläum, muss ja auch mal gesagt werden.
Da habt ihr so einen 80er-Jahres-Song gesampelt.
The Catch, 25 Years. Genau. Und das war das erste Mal bei dem Album, das wir mit Sammy zusammengeschrieben haben, ja. Sammy Deluxe.
Das war auch, also ich grade, dachte, Sammy Kofur.
Oder Sammy Kedira hätte ich auch sagen können. auch ein, wir sind alles Kumpels von uns.
Ja.
Und, aber es ist tatsächlich Sammy Deluxe.
Elena, ja. Elena, wo bist du?
Okay, das ist so gemein.
Na, ganz nett. Ich saß mal neben dem bei der Modenschau. Bei der Fashion Week in Berlin saß ich zufällig neben Sammy Kedira und dann lief gerade, waren die gerade frisch zusammen. Und dann lief diese Lena Gerke über den Steg, über den Laufsteg. Und dann hat sie, ihm
über
so,
das Steak.
Hat sie ihm so kurz so zugesnappt, als sie an ihm vorbeigelaufen
das
ist.
Das macht sie jetzt mit jemand anders. Ja. nee, Sammy Deluxe. Und der ein begnadeter Schreiber ist. Und der hat auch uns so ein bisschen die Angst genommen, wir können doch nicht so einen auf dicke Hose machen, sondern er hat uns den Ansatz wieder nahegebracht, wenn jemand einen auf dicke Hose macht, kann dann ihr, weil niemand so lange aktiv ist wie ihr.
Ja.
Und dachte, okay, wenn du das sagst, nehmen wir das mal so an. Und da hat er schon so ein paar Poser-Raps geschrieben. Hier, Thomas, Mudo, Andi, Michi rocken die gesamte City und so weiter. Ja. Droppen gottverdammte Hits seit 25 Jahren. Bis! Aber es war noch nicht ganz rund. Und auch das Instrumental, das erste, was wir dazu hatten, war nicht so geil. Und dann habe ich im Radio 25 Years gehört. Ich so, wie 25 Years? Wir haben doch 25 Years. Alter Klassiker, der über einen lebenslangen Eingesperrten handelt. So Life Sentence 25 Years. Aber ich dann natürlich auf unser Jubiläum. Und dann haben wir das mal, bin ich damit zu Miller, zu Tomilla und habe gesagt, kann man daraus nicht was basteln? Haben das mal so reingesampled und das mit den mit diesen Demo-Raps, die wir mit Sammy gemacht haben, kombiniert. Ja. Und so ist dieses Ding entstanden. Ja. Und dann das Lustigste war, da haben wir gesagt, das können wir nicht so, das hört sich ja nicht an. Das kann auch niemand nachsingen, außer der Leadsänger. Und dann haben wir den gegoogelt. Don Snow hieß der auch noch, heißt der auch noch. Wir so, wenn der auch Don Snow heißt, das ist unser Mann. Und haben ihn angeschrieben und das Geilste war, dass er zurückgeschrieben hat, na klar kann ich das machen, ich spreche und singe auch sehr gut Deutsch, so ein Engländer. Und dann hat er quasi seinen Originalrefrain mit unseren Zeilen nochmal neu eingesungen.
Neu gesungen.
Und so ist 25 entstanden.
Sehr schön. Und damit wurde das große Jubiläum gefeiert.
Ja.
Die letzte Veröffentlichung von euch, das war die Super Sense Block Party. Yeah. Also eigentlich eher ein Liebhaberprojekt, muss man sagen.
Absolutes Liebhaberprojekt.
Weil ihr da nach Wien gefahren seid, in einen Laden, in dem man, einer der einzigen Läden, glaube ich, so zumindest im europäischen Raum, ich glaube, Jack White macht das noch. In Tennessee hat er, glaube ich, das auch irgendwie diese Apparatur rumstehen. Also Jack White von den White Stripes, nicht der Schlagerproduzent Jack White. und zwar habt ihr quasi live die Platte geritzt, während ihr performt.
Genau.
Ihr habt quasi live auf die Platte aufgenommen.
Genau, live auf in Vinyl geschnitten, während der Aufnahme, also während des, der Show. Und das war auch so ein geiler Performance-Gedanke. Den uns auch wieder der Bernd nahegebracht hat, weil der auch so ein Analog-Freak ist, der Analog-Fotografie und was weiß ich, alte Tonbänder sammelt und Tonbandmaschinen und so. Polaroid-Fotografie und so ist so ein Ding. Und da, dieser Doc, das ist der Künstlername von dem Herrn, der diesen Analog-Heaven betreibt, nämlich eben den Laden Super Sense in Wien. Der hat uns eingeladen und gesagt, ja, er hat schon so kleine so Geschichten gemacht. Er hat gesagt, wir haben hier diese Möglichkeit, das zu machen. Und kommt doch mal vorbei, schaut euch das an, was wir auch gemacht haben. Und damals sind wir dann noch beim ersten Besuch mit der Meinung gegangen, ja, okay, dann machen wir da halt so ein Ding. Andi geht mit, kommt mit seinem Sampler und wir, wir rappen dann halt. Also, ja. Dann meint er aber der Wiener, na, das ist, das geht nicht. Das ist ja hier analog. Wir können ja hier keine Samples, was ja. Bildet ihr euch ein? Und dann haben wir uns überlegt, ja, wir wollen es aber irgendwie nicht schon wieder unplugged. Also wir haben ja zweimal unplugged ja. gemacht, zweimal MTV unplugged. Ein drittes Mal kommt auf gar keinen Fall in Frage. aber wie können wir Hip-Hop sonst analog umsetzen? Dann ist uns eingefallen, die Ursprünge von Hip-Hop sind analog, indem ich eben alte Breaks von Analogplatten, die damals auch noch analog aufgenommen wurden, aneinander gecuttet, aneinander gemixt und eben drüber gerappt, die Blockparty. Und dann haben wir eben von den Samples und von Sachen, von Teilen unserer Aufnahmen tatsächlich analoge Platten herstellen lassen und mit DJ SK83, dem Red Bull DJ Weltmeister 2014, den wir jetzt auch als Bandmitglied mit dabei haben, quasi live cutten lassen und drüber gerappt. Und das wurde wiederum zeitgleich aufgenommen und in Vinyl geritzt. Und von dieser Matrize gibt es 76 Stück, glaube ich. Dann hat sich das verwirkt.
Ja.
Und dann wurden noch weitere, auch limitierte Vinyls gepresst und meiner Meinung nach sinnloserweise auch CDs. Das habe ich nicht verstanden. Das war aber auch die Idee der Plattenfirma. Ich glaube, die hat sich aber auch nur mäßig verkauft. Hätten sie mal auf mich gehört, hätten sie die gar nicht machen müssen. Ja, und das ist irgendwie ein geiles. Ach so, und währenddessen machen die das ja so, noch so, dass sogar das Cover analog gemacht wird, sozusagen. Ja. Nee, von so einem Typ, der da mit Linoleumschnitt, wie wir damals am Kunstunterricht gemacht haben, so ein Cover ritzt. Und das wurde alles gleichzeitig fertig. Und dann haben wir mit den Leuten, das waren, glaube ich, 50 oder so, viel mehr passen in den Laden nicht rein, ja. 50 Hardcore-Fans, die das gewinnen konnten. Wurde auch gleichzeitig noch die Release-Party gefeiert, weil ja, die Platte war ja inklusive Cover 20 Minuten später fertig und hat jeder ein Gläschen Sekt gekriegt und dann haben wir uns die Platte gemeinsam angehört und gefeiert. Das war total schön. Das war echt eine richtig schöne Performance, das Ding.
Cool, also gibt es auch nach wie vor auf Vinyl, wie gesagt limitiert, also diese 76 sind glaube ich auch schon alle ausverkauft, die werden auf Discogs auch schon hochgehandelt.
Zu gemeinen Preisen im Internet gehandelt.
Da waren wir alle zu langsam, aber die limitierte Edition ist auf jeden Fall noch in ein paar Plattenläden erhältlich und da sind auch so Fotos dabei und es ist echt schön gemacht. Also es ist wirklich eine Platte, die das Analoge total feiert. Mhm. Das ist wie so ein Rotwein. So.
Ja,
die
so
fand das als Rotwein.
Ich habe auch eine, haben wir Gott sei Dank jeder gekriegt von den Originalen. Ja. Aber wo ist die? Muss echt gerade mal nachdenken. Die ist bei der Nash. Die
muss Nein.
sofort gleich anrufen, die muss her. Die hat die noch.
Ja, sehr gut. Aber bei der ist das ja sicher. Ja, und jetzt hast du gerade eben erzählt, dass ihr jetzt euch auch wieder trefft und mal wieder so anfangen zu schreiben.
Ja, wir sind gerade schon drin, es ist mehr als anfangen. Wir haben so 5, 6 tatsächliche Tracks, an denen wir schreiben und arbeiten. Also fast schon eine halbe Platte.
Ja.
Und mit Sammy hat uns wieder ein paar sehr gute Vorlagen gegeben. Wir müssen ihm jetzt aber mal, mit ihm von dieser dicken Hosennummer auch wieder runterkommen. Und es gibt aber auch 2, 3 andere Ansätze, aber es macht Spaß gerade, tatsächlich, wir sind nicht schnell, aber man muss sich auch überlegen, ich werde diesen Dezember 50 und danach will ich keine neuen Rap-Platten mehr schreiben müssen.
Wirklich?
Also, ja, sage ich jetzt mal so, aber nee, tatsächlich, müssen, also aber ich bin können. Ja, du weißt es ja als Besten hier von uns rein hier im Raum, dass ich der bin, der schon 20 Jahre lang sagt, die nächste Platte ist die letzte. Allerdings glaube ich tatsächlich, das 30-Jährige, was ja jetzt mit diesem Album dann auch ins Haus steht, übernächstes Jahr, da muss wirklich der Arschtritt von Bär mit sehr, sehr, sehr viel Anlauf erfolgen, wenn wir danach nochmal ein Album schreiben. Aber wie gesagt, ich bin nur einer von Vieren.
Ja.
Ich gehe schon schwer davon aus, dass es ein letztes Studioalbum sein wird. Vielleicht machen wir aber dann auch wieder so lustige Kunstprojekte. Ne? Also ich glaube auch, dass wir noch weitermachen werden. Ich glaube auch, dass wir nach dem 30-Jährigen noch weitermachen werden als Band. Aber eher, ja, also ich fand, ich habe wirklich auch Spaß gehabt an diesem Analog-Performance-Ding. Damit lässt sich ja nun wirklich nicht viel Geld verdienen. Und deswegen ist es auch eine gewagte Aussage. Ne? Es gibt ja genug Bands, bei denen dann irgendwann das Geld wieder weg ist und die dann auf einmal wieder aus unerfindlichen Gründen eine Reunion-Tour machen und so. Wer weiß, deswegen, ne, wir haben uns irgendwann geschworen, wir sagen nicht, das ist das letzte, eine Abschiedstour oder diese ganze Scheiße, sparen wir uns, weil das ist echt, das, da macht man sich was vor.
Das ist auch richtig so.
Aber ich, ja, wie gesagt, ne, jetzt schauen wir mal.
Was, was auch noch interessant ist, was wir auch noch kurz anreißen können, sehr früh in eurer Karriere, das haben auch, das haben vor allem zu der Zeit überhaupt keine deutschen Rapper geschafft, seid ihr indiziert worden? Damals noch? Für wirklich etwas extrem Harmloses?
Ja, total krass.
Also da würde sich heute jeder Rapper drüber kaputt lachen, dass man dafür mal indiziert wurde. Eure Maxi Frohes Fest.
Die ist jetzt übrigens nicht mehr auf dem Index.
Ach so, ist wieder runtergenommen worden.
Ich glaube, die ist seit dieses Jahr oder so, oder letztes Jahr.
Das, verfällt das einfach automatisch oder muss das beantragen?
Ich weiß gar nicht, ob das jemand beantragt hat. Sie ist auf jeden Fall jetzt, ich glaube, es gehört zu haben, dass sie nicht mehr auf dem Index ist.
War die eigentlich indiziert wegen Frohes Fest oder wegen 1 und 1?
Gute Frage. Auf, auf der Rückseite ist nämlich 1 und 1 eine Übersetzung von Two Life Crew, Slackness Klassiker, ja. One and One. Ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich die Kombination aus beiden, ne? Das haben dann damals irgendwelche besorgten Lehrer oder Eltern. Ja.
Sehr kritisches Lied
angezeigt
über Weihnachten, alles so einsame Weihnachten.
Da wird Menschen dann angedeutet, dass inzestuöse Zustände in Familien herrschen könnten. Oder auch von Drogen war durch die Blume die Rede.
Und dann ein Smooth war, glaube ich, der Freier, ne?
Ja, aber es ist, also wenn man überlegt, dass heute ich fick dich mit meiner Uzi anal nicht initiiert wird.
Guter Song immer noch.
Ja. war das ein bisschen übertriebene Reaktion damals.
Aber übrigens, der Song, aus dem ich von Smoodo die legendäre Textzeile stammt, doch wer hat einen sitzen und auch noch einen stehen?
Ja, stimmt, die ist nicht schlecht.
Und dann, achso, worüber haben wir ja gerade eben auch kurz erwähnt, aber kennen vielleicht auch nicht mehr alle. Aber Maria, die ja hier immer, die das hier mal aufnimmt, hat mir auch schon früh, nachdem wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass sie das immer ohne Ende geliebt hat und sich das Videotape angeguckt hat, bis es auseinandergefallen ist. Nur für Erwachsene, ihr habt mal eine Zeit
lang. Nur für Erwachsenen.
Nur für Erwachsenen. Ihr habt mal eine Zeit lang bei Premiere eine eigene Show gehabt. Genau, du hast auch noch das Coffee hier.
Ja.
Das war so eine Show, wo das war echt.
Die vierte Dimension hieß es.
Das war Monty Python, ihr konntet wirklich machen, was ihr wolltet.
Ja, es war halt so Teenager Quatsch, obwohl wir keine mehr waren. Ja. Also wir waren wirklich spätpubertär in unserem künstlerischen Output, aber hatten wirklich eine Menge Spaß bei dieser Fernsehsendung, die vierte Dimension, die als Konzept hatte, einfach loszuziehen und nur Scheiße zu reden.
Na, also eigentlich YouTube vorweggenommen.
Ja, stimmt, so ein bisschen was junge Blogger, Vlogger heute machen. Und da haben wir einfach so assoziativen Quatsch geredet und der wurde dann von Doro, Dolezal-Rossacher, den Torpedo-Twins-Pioniere der Video- Musikvideo, das Musikvideo-Business, zusammengeschnitten und halt immer mit so, ja, also wie so eine Musikshow, so eine ganz schnelle Musikshow, ja, wo halt blöde Witze mit passenden Musikschnipseln zusammengeschnitten wurden. Und daraus wurde ein Live-Video gemacht, ich glaube auch mit einem Live-Konzert gespickt. Und das heißt Nur für Erwachsenen, sehr schönes Cover auch. Ja. Nur für Erwachsenen deswegen, weil wir, damals gab es noch Sex-Hörspiel-Tapes an Raststätten zu kaufen.
Für Trucker.
Die dann sich das anhören konnten und während sie gefahren sind an Schrubben. Ja. Irgendwie so. Oder vielleicht auch in der Pause. Es war auf jeden Fall, gab es ja noch nicht die Möglichkeit hier, die man heute hat, um auch optisch sich zu befriedigen. Und da hatten wir so ein geiles Tape gekauft, mal so aus Jux an der Tanke. Wo so eine mit holländischen Akzent, so Sexgeschichten. Oh, schwupps, auf einmal war sie mit ihrem Kopf über meinen Kopf und so. Und da waren auch nur, alle Titel waren falsch. Was ist in die Plastiktüte im schönen Garten und so. Und das hatte den Aufdruck eben nur für Erwachsenen. Und deswegen, das fanden wir lustig, deswegen haben wir unser Tape so genannt. Und das auch mit so Bildern eben, haben wir so Fotos gemacht im Bademantel mit Zunge raus und so. Und auch die Videoreihe, die aus einem Video besteht, hatten wir Video Fantastik genannt.
Das erinnert mich daran, als wir damals auf Tour mit Fritten und Bier, übrigens, das erste Fritten und Bier-Album kann man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ich hatte mal eine Band, die hieß Fritten und Bier. Wir hatten einen Mini-Mini-Hit, der hieß Afrika. Den kennt vielleicht zwei, drei Leute noch. Und dieses Album aber, auf dem Afrika dann auch war, das wir vorher produziert hatten, das Album aber hast du damals produziert.
Ja, da bin ich echt stolz drauf. Also es, ja, man hätte hier und da vielleicht auch mit den Beats und so noch ein bisschen mehr machen können, aber ich finde, ihr habt, also wir haben da, ihr habt sie geschrieben, aber wir haben da tolle, ein paar tolle Songs zusammengeschustert. Und du hast jetzt letztens ein Zehnjähriges gefeiert, wo ich eigentlich teilnehmen wollte, aber just an diesem Tag eben diese
Super Sense Block-Party
Geschichte passiert ist. Und da kam ich nicht raus aus der Nummer. Aber irgendwann müssen wir Angelica, das wir nämlich auch gemeinsam performt haben, auf der Fritten- und Biernummer irgendwie nachreichen.
Müssen wir nochmal machen, unbedingt. Aber das war ein extrem großer Spaß damals im Studio diese Platte aufzunehmen. Wir hatten ja dann auch kurze Zeit den gleichen Manager.
6 Wochen Köln.
Genau, 6 Wochen
aber
in Köln.
Es war, in 6 Wochen wurde es echt, haben wir es echt produziert. Ne? Die Songs gab es schon.
Naja, meisten, nicht alle. Manche mussten auch ein bisschen im Studio noch zusammengefrickelt werden. Ich weiß noch, dass
Bier
dann extra,
am Fuß zum Beispiel.
Da wurden auch extra Beats geschickt, damit wir
und damit
Raps
ja, der können, ja, von Andi, glaube ich.
Genau,
sogar.
Andi hat die geschickt. Und ich weiß noch, dass der Bär damals, weil ich dann im Studio jeden Tag mir eine Pizza bestellt habe, hat der dann immer nach 3 Wochen, als er die Pizzarechnung bekommen hat, kam er ins Studio und hat zu mir gesagt, willst du eine goldene Pizza Margherita haben?
Ach, der Bär war auch dein Manager? Ja. Ehrlich?
Ja, damals war der Manager von Fritten und Bier.
Ach, krass. Das wusste ich nicht. Also mit Fitz, klar, der war ja genau. Quasi vor uns, war ja, hat er ein eigenes Label gemacht, wo ihr quasi der Vorzeige-Act Nummer 1
war. Wir waren, es gab 3 Signings auf dem Label, glaube ich.
Prophets of Rage, mit denen wir auch auf Tour waren.
Genau, die waren super coole Rap-Band.
So GI-Söhne.
Wir und Aunt Jemima, genau, Aunt Jemima.
Die auch von Bär über Bär kam.
Und wo doch der Philipp Schlagzeug gespielt hat, der jetzt mit Nena verheiratet ist.
Ja, und der mir damals meine damalige Freundin ausgespannt hat.
Nein, den habe ich immer getroffen.
Aber ich glaube, aus Versehen.
Den hab ich immer da in Stuttgart getroffen, da gab es doch irgendwie so eine Fabrik, wo immer alle abgegangen haben.
Südmilchgelände.
Genau, auf der Südmilch, da habe ich den immer getroffen. Damals in den wilden 90ern.
Da könnten wir, das machen wir jetzt aber gleich, diese Geschichten erzählen wir jetzt gleich nicht mehr für diesen Blog bei unserem längst versprochenen gemeinsamen Bierchen.
Das stimmt, das machen wir. Jetzt haben wir noch ein paar Rubriken, die ich mal kurz mit dir durchgehe. Und zwar davon ausgehend, dass es einen Hauptgrund gibt, warum ein Mensch anfängt Musik zu machen. Meistens sind es Jungs, aber bei vielen Mädchen ist es sicherlich auch so. Also der Hauptgrund eigentlich Musik zu machen ist ja, ich will die geilen Eulen abkriegen.
Genau.
Was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Ich war ja so ein schüchterner Spast, der eigentlich fast nie ein Mädchen angesprochen hat. Übrigens auch zu der Zeit, wo es immer hieß, auch der süße Michi von Fantas, war ich ein ganz schlechter Aufreißer. Also ich habe sehr viel Chancen vertan, habe mir aber deswegen auch sehr wenig Körbe eingefangen.
Ja,
ich habe immer meistens, habe es nicht geschnallt oft und habe auf die Mädels kommen lassen. Und wenn ich dann irgendwie dann doch mal in Aufrisslaune war, dann meistens, weil ich ziemlich prall war.
Ja.
Und deswegen kann ich mich an die Körbe nicht mehr erinnern.
Okay, also immer auf Nummer sicher gegangen. Das ist ja
sozusagen, feige Sau, niemand.
Nennt mich eine feige Sau. So, jetzt haben wir noch was anderes und zwar lassen wir uns immer.
Findest du eigentlich.
Ja, was denn?
Den Vergleich, den wir gerade. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das schreiben können. Wir haben eine Metapher auf dem neuen Album, ja. Die sagt, und noch immer nicht am Zittern, so wie Marty McFly. Der ja, also nicht Marty McFly, der ich am Zittern, aber.
Michael
aber
J. Fox.
Ist das zu hart?
Ich finde es bei ihm nicht so schlimm, weil der ja so offensiv damit umgeht. Ja. Er hat ja Parkinson und der hat ja gesagt, okay. Seitdem ich diese Krankheit habe, bin ich der beste Cocktailmixer, den es gibt.
Also er macht selber gesagt, die Witze auch. Genau, okay, alles klar. Okay, gut.
Deswegen das ist noch kurz, okay.
Mir gerade eingefallen.
Da ist er, glaube ich, down mit.
Wegen niemand nennt ihn eine feige Sau.
Wir haben ja auf jeden Fall eine Rubrik, in der immer Weggefährten oder Freunde oder manchmal auch Techniker den Gästen Fragen stellen. Und super Surprise, ich habe eine Frage für dich von jemandem, den du vielleicht kennst. Und ich spiele sie dir jetzt einfach mal vor.
Hallo, hier ist der D. Ja, der Kollege. Ich habe eine Frage an Michi Beck. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Nein, nur Spaß natürlich. Um Gottes Willen, die Hassfrage der Fantas. Ich wollte wissen, wie ist deine Position in der Band? Bist du DJ, Rapper oder Produzent? Nee, und wenn es mit dem Fantas nichts geworden wäre, wo siehst du dich, wo würdest du dich heute sehen? Was glaubst du, wäre aus dir geworden, Michi Beck, ohne diese Band?
Also ich nehme mal nur den letzten, ich nehme mal nur den letzten Teil der Frage.
Ja,
ne?
Würde ich auch. Ich das andere war Spaß. Wäre aber cool, wenn ich einfach angehalten hätte nach der ersten Frage. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wieso fragt ihr das?
Was wäre aus mir geworden, ist echt eine gute Frage, weil ich habe ja nach der Schule, aus der ich gegangen wurde, weil ich nicht mehr hingegangen bin, aber trotzdem noch in der Einliegerwohnung meines elterlichen Hauses wohnen bleiben wollte, weil das so, weil es so einfach war und ich sehr dem Marihuana-Konsum gefrönt habe und wirklich sehr antriebslos war, haben mir meine Eltern eine Lehrstelle besorgt, als Kaufmann. Nein. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass das auf keinen Fall was ist, was ich weitermachen kann. Ja. Ich hatte mich davor überhaupt nicht damit beschäftigt, weil war in der Schule und irgendwie und dann irgendwie hat so viel gekifft und das hat sich ja nie so richtig, was will ich mal werden, das gab es nicht so richtig. Ich habe so als Kind, weiß ich noch, da wollte ich schon so Schauspieler auch werden oder irgendwie, was man, also ich hatte schon immer so das. Ich post gern rum, gehen. Meine Eltern mussten auch immer zugucken, wenn ich im Garten irgendwie gespielt habe, so mit Schwert gucken, wie ich jetzt hin will. Das war mir immer wichtig. Und dann habe ich aber dann doch dieses Kaufmannsding aus Bequemlichkeit gemacht und habe gemerkt, das kann ich nicht, Horror. Das ist nichts für mich. Ja. Und dann kam der Zivildienst, den ich total genossen habe, weil ich da mit Freunden zusammen war und es war irgendwie eine coole Zeit, irgendwie behinderte Kids in die Schule fahren und so. Es war irgendwie so ein easygoing, viel Zeit dazwischen zum Musik machen und so. Und dann habe ich gleichzeitig, um mir was dazu zu verdienen, während des Zivildienstes halt die ersten professionellen DJ-Jobs gemacht, auch über Freunde, die einen Club gemacht haben und so. Und fand das schon cool. Und ich befürchte, ich wäre wahrscheinlich in der Gastronomie hängen geblieben. Ja. Oder vielleicht, nee, ich hätte noch, also nee, falsch gesagt, hängt man als DJ in der, ist man schon Teil der Gastronomie auch
irgendwie. Aber man ist ja eher so Event-driven.
Also ich wäre, glaube ich, DJ tatsächlich geworden, weil ich war ja auch DJ. Ja. Und haben auch immer einen spezielleren Musikgeschmack mir angeeignet. Und habe das auch gerne und glaube ich, auch ganz gut gemacht. Und wäre DJ geworden, schätze ich mal. Hoffe ich. Vielleicht wäre ich auch abgestürzt.
Hast du eigentlich heute noch, wenn ihr jetzt wieder probt oder spielt oder so, weil du auch erzählt hast, dass ihr bei Supersense eben auch einen DJ dabei hattet, hast du selber noch Bock zu DJen?
Also ja, ich habe es ja aufgehört.
Im Band-Kontext?
Ich habe also weder im Band-Kontext noch im Club-Kontext. Ich habe ja sehr zum Ärger von Tomilla, meinem Turntable-Rocker-DJ-Partner, irgendwann vor 5 Jahren, glaube ich, gesagt, 4 oder 5 Jahren gesagt, ich will jetzt nicht mehr richtig Club-DJ. 100%ig ziehen wir es nicht durch. Wir haben immer noch so einzelne Stationen, wo wir dann mal spielen. Aber ich merke schon, wenn du das nicht richtig regelmäßig und nicht mit vollem Einsatz machst, ist es halt auch so ein Hobby-DJ-Ding, weil es ist halt schon Vollzeitbeschäftigung, wenn du wirklich relevant sein möchtest als DJ. Aber ab und zu legen wir noch auf. Ich lege auch mit meiner Frau, die ja auch Beck mit Nachnamen heißt, auf. Und als Back-to-Back halt wieder auf solchen, auf so Gala-Veranstaltungen, irgendwie Bambi-After-Show-Party oder so Zeug. Ja. Aber es ist halt was anderes als Club-DJ. Ja, so ein bisschen Promi-DJ-Event-Zeugs. Und mit Miller manchmal für so zwei, drei Veranstalter. Aber das macht mir auch Spaß, ne, weil du da auch nicht so das gezwungen bist und neue Skills, sondern ich spiele dann halt, feiere dann mal meine 90s Hip-Hop-Styles ab und die Uli spielt dann irgendwie so ein bisschen Pop dazu und ist dann so ein bisschen Grauen-Rühm. Im Miller machen wir unseren typischen Turntail-Rocker-Wild-Style und so. Das macht auch Spaß, aber dieses Club-Publikum erspielen müssen oder auch so da in diesem Club-Ding eine Rolle zu spielen und mitspielen zu wollen, das habe ich immer gemerkt, das will ich nicht mehr. Das ist
total anstrengend.
Ja, das ist anstrengend, da machst du dir was vor und die und du bist dann so langsam der Papa von denen, die da hinkommen und da kam ich mir auch doof vor, ganz ehrlich, weil ich gemerkt, das ist kein, also was soll ich die bespielen müssen und die wollen ja auch mit, die Kids wollen ja auch einen von sich haben, der da mit ihnen abfeiert. Ja. Und das ist auch das Wichtige am DJ und in der Clubkultur. Das finde ich total wichtig und nachvollziehbar, dass das auch ein einheitliches Ding ist und nicht irgendein oder Typ, der sich da hinstellt und die Sachen von früher vorspielt. Es geht auf solchen Veranstaltungen, wo ich das mache, ganz gut, da macht es auch Spaß. Ja. Aber eben dieses Clubbing, das habe ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr mit genügend Einsatz gemacht. Da gibt es auch wenige in dem Alter, die das auch wirklich, also es gibt eigentlich nicht so wenig, es gibt so relativ viel, wenn ich so über einen Fade, Carl Cox, Richie Horton und so weiter. Aber schon bei Grandmaster Flash und so ist, finde ich es ein bisschen komisch. Ja, der sollte auch lieber auf Bambi Aftershows Partys auflegen als bei in Clubs. Aber well, wenn die Leute es wollen.
Aber stehst du manchmal so zu Hause und scratchst noch so ein bisschen für dich?
Ich habe mir jetzt so selber ein Büro genommen, weil meine beiden Mädels zu groß sind, muss ein bisschen Platz. Meine Büroecke zu Hause mit Plattensammlung und Plattenspieler ist rausgeflogen, weil die mehr Platz wollen. Und jetzt habe ich mir ein kleines Bürochen genommen und da habe ich das alles wieder aufgebaut. Und habe jetzt aber auch so, weil ich auch mit CD auflege, mit so USB-Stick und so, aber auch habe jetzt zwei Plattenspieler, ein Profi-CD-DJ-Spieler und Computer und so alles aufgebaut, um dann auch so richtig, aber ich habe es, glaube ich, bis jetzt zweimal gemacht, auch so die Leidenschaft dafür ist wirklich
geschwunden.
Nicht ganz geschwunden, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da reinkomme und das sehe und höre da auch noch ein bisschen Musik, aber ich bin kein Platten-Nerd mehr und kein DJ-Skill-Nerd und so. Das ist tatsächlich leider ein bisschen flöten gegangen.
Ja. Ist ja im ganzen Hip-Hop eigentlich auch ein bisschen flöten gegangen, der Turntablism.
Ja.
Okay, dann kommen wir jetzt noch zu der großen Lieblingsrubrik in diesem Podcast namens Skipper. Der Titel ist eine Erfindung von mir, denn sehr es gut. Geht darum, Songs zu skippen, wenn man sie nicht kennt. Aber ich lese jetzt einfach ein paar Songtitel vor und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Wenn dir nichts dazu einfällt, sagst du einfach weiter und dann skippen wir zum nächsten Song. Als erstes God Save the Queen von den Sex Pistols.
Ja, Sex Pistols. Zu Punk fällt mir nicht allzu viel ein, also skippen wir das.
Okay, das ist schade, denn der nächste Song ist Rock the Casper von Clash. Aber den habe ich aus einem anderen Grund
genommen. Ja, aber da fällt mir schon was zu ein, weil das so ein Clash ist ja so ein bisschen Punk-Band wie Fantas Hip-Hop-Band sind, nämlich schon genreübergreifend und Rock the Casper ist fast so ein Essential in meinem DJ-Programm, weil es halt auch so ein Disco-Drive, so Disco-Not-Disco-Drive hat und ich das tatsächlich eines meiner Lieblings-Auflegelieder ist.
Ah ja, und das ist ja auch das Sample von Will 2K, glaube ich, ne? Was, Will 2K? Von einem Will Smith-Song.
Well,
it's here and I like it.
Also wenn du das sagst.
Was ist bei Will Smith? Legst du doch mal auf. Will Smith
kenne ich, ja klar.
Das war so lustig früher immer, wenn du aufgelegt hast in Würzburg oder so, dann sind Waldi und ich immer zu dir gekommen und haben gesagt, spiel mal Man in Black.
Und ich habe mich immer aufgeregt.
Ja. Ja. Das stimmt, fällt mir gerade wieder ein.
Aber Will Smith, ein Ding war unser ist super von Will Smith, aber damals halt noch Jazzy Jeff und Fresh Prince. Ja.
Boom, Shake the Room.
Ja, nee, dieses I wanna rock right now. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Also zwei, drei Sachen, auch Summertime ist irgendwie schon ganz cool. Ja. Aber
eigentlich nur in der Version von Andreas Elzholz. Ja,
natürlich.
was habe ich hier? Ah ja, Maria von Santana.
Ja. Geil, egal. Aber irgendwie hat er was. Ich fand ja diesen Sänger so komisch, aber ich glaube, du musst so Latino, ein Latino-Babe sein, um den so richtig abzufeiern. Den Sänger, aber irgendwie.
Aber es war ja so ein junger Sänger.
Ja, so ein junger Sänger, der das aber irgendwie.
Der war von irgendeiner anderen Band.
Ja, und es kam gut. Ich weiß nicht, warum, weil ich den irgendwie kacke fand, den Song. Aber irgendwie kam das gut zusammen mit dem Sänger. Aber das war ja dann so ein Comeback, Santana-Comeback. Ja. Und ich fand halt irgendwie geil, dass er, das war so ein bisschen Hip-Hop, diese Szene mit der Guitar, played by Carlos Santana. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also so ein Hass-Liebe-Song irgendwie, den ich aber nicht, seitdem er nicht mehr in Radio läuft, auch selber mir nicht mehr anhöre.
Dann Let Me Clear My Throat.
Ja, ist auch so ein bisschen verschrien als funktional Rap.
Party-Rap.
Aber ist halt auch ein funktionierender Party-Rap, der immer abgegangen ist wie Sau beim Auflegen. Man durfte aber, es gab ja so dann ganz viele Derivate dieser Art, die auf dem Label AV8 und ähnlichen entstanden sind. Das war so in der Hip-Hop-DJ-Szene so ein bisschen verrufen, weil das so Effekthascherei.
Also zu einfach,
ja. Genau, weil du so Primetime, Peak-Time Dinge aneinandergereiht hast und das jeder kann.
Ja.
Und aber Wahnsinns-Signature-Stück hier von, wie heißt der gleich noch? Let Me Clear My Throat.
Weiß nicht, Cool Herc? Nee.
Egal. Fügen wir ein. Ja.
Mit einer anderen Stimme dann. Das war ja von. DJ Cool.
Und unverkennbarer Style und insofern hat schon was.
Ist auch so ein bisschen so in so einer Tradition. Es gibt so ein paar Hip-Hop-Party-Breaker, also gibt es so 5 Songs meinetwegen, damit zerstörst du einfach alles. Ja. Also das ist so einer davon.
Das ist so ein Ding,
oder so Andy Up oder so ist ja auch.
Das ist ja, Andy Up ist zum Beispiel auch so ein klassischer
Andy Up.
Andy, es ist, wenn man so ein Theaterstück mit den Fantastischen Vier schreibt und dann so eine Szene, wo dann Andy vor der Bühne geht und dann auch Andy Up. Ist aber tatsächlich Anti-Up eines meiner Lieblings-Opening-Stücke, wenn schon was los ist auf der Tanzfläche.
Das stimmt, erst wenn was los ist, sonst ist es verschenkt.
Ja, es ist ein bisschen peinlich, auch so wahnsinnig. Abgehen und so 10 Leute da.
Und dann gab es noch, was immer vergessen wird, ist Slam von Onyx. Das war auch krass. Eternal Flame von den Bengals.
Ich habe gedacht, das mit der Geschichte nackt eingesungen. Das ist immer das, was mir als allererstes einfällt.
Du rappst ja auch alle deine Stücke nackt ein, das wissen die wenigsten.
Das stimmt. Und ich sehe dabei besser aus als die Sängerin damals. Das stimmt natürlich nicht, weil die war ja so hot. Ist bestimmt immer noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise hot. Aber damals wollte jeder sich das vorstellen, dass sie das nackt eingesungen hat. Ich glaube, es ist Humbug. Aber irgendwie auch ein ganz, ganz großer 90er-Hit. Der wurde, glaube ich, auch in der vierten Dimension oder auch vielleicht sogar bei Nur für Erwachsenen verwurstelt.
Ah, ja.
Irgendwas war da auf jeden Fall mit den Bengals.
Verstehe. Zu spät von den Ärzten.
Ja, das ist ungefähr the most evergreen, one of the most German rock evergreens, den ich mir vorstellen kann. Ich war ja damals mit 15, als das Stück neu war, oder 16, vielleicht war ich ja schon 17, auf jeden Fall als Teenager, Ärzte-Fan, bevor ich irgendwie dann zum Hip-Hop kam und war auf einem Konzert im Jugendhaus von Ärzten und habe das schon mitgesungen und meine kleinen Töchter singen das jetzt noch von vorne bis hinten mit. Also Ist ja echt, wie alt ist das Ding? Also auf jeden Fall.
82 oder so.
Ja, also auf jeden Fall sehr altes Stück, was jeder von vorne bis, was nach zweimal hören, jeder von vorne mitsingen kann, ohne dass es doof ist.
Das ist auch so ein wahnsinniges Lied. Also ist, ich lege das auch manchmal auf, so, ich lege auch eigentlich nur total selten auf, aber wenn, dann spiele ich das auch immer. Und das Allerschönste ist, wenn du so nachts um zwei in der Bar das Lied spielst, wenn alle besoffen sind. Ja, aber nee, alle geben sich noch Mühe, das zu singen und alle sind immer total glücklich, das zu singen. Die Leute gucken so glücklich, weil die das so berührt immer noch, dieses Lied. Ja,
weil halt jeder auch im Vollrausch mitsingen kann, weil, aber ohne dass es eben doof ist. Na. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Hit.
Ja, das stimmt. Wir waren mal Stars. Torch. Blauer Samt, super
ja,
Album.
Ja, 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 hat er letztens auch auf der Beginner-Show gerappt.
Warst du da? Warst du beim
Beginner? Ich war da.
Ja, ich war auch da. Ja. Wir haben uns gar nicht gesehen.
Nee. Komisch. waren da nur 10, 15 Leute da? Ja, und zu Torch habe ich natürlich ein gespaltenes Verhältnis. Das ist natürlich alles längst beigelegt. Damals war ja Torch der Gralhüter der heiligen Dreifaltigkeit des Hip-Hops. Jetzt sind wir alle, gehören wir alle der Vielfaltigkeit des Hip-Hops an, des Oldschool-Hip-Hops an. Und widersprüchlich, aber vielleicht ist es auch, und da habe ich mir auch gedacht, wenn er das rappt, ist es vielleicht gar nicht so mir scheißegal, sondern einfach auch so ein bisschen ein wehmütiges Lied. Ich habe es so ein bisschen als wehmütiges Lied empfunden und nicht so als trotziges Lied. Ja. Vielleicht wurde es als trotziges Lied geschrieben und wird jetzt als wehmütiges Lied interpretiert. So kam es mir vielleicht ein bisschen vor. Ist aber ein gutes Stück.
Jetzt beim nächsten ist das Einzige, wo ich mir nicht sicher war, ob ich es mit aufschreiben soll oder nicht, habe ich aber trotzdem gemacht. Der Apfelschnitzschneider von Bartek. Kennst du das? Das
kenne ich nicht.
Bartek ist der eine von den Orsons und der hat zwei so unfassbar super gute Solo-EPs gemacht. Immer nur so 3-4 Songs oder so, aber die sind alle Hammer. Und
besser als die von
Mackes. Ich finde es besser als die von Mackes. Alle lieben ja die Mackes-Solo-Platten, aber ich finde die von Bartek, der die neue, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber da ist ein super Song drauf, in dem er singt, dass wir alle Erdbeeren sind. Und der Hook ist immer.
Aber ist Bartek, ich kenne sie natürlich, die Orsons, aber nicht so, bin mir so nicht so wirklich nah an ihnen dran. Ist Bartek der Freak von denen quasi?
Nee, ich weiß nicht, du meinst, ich vergesse immer, wie der heißt, aber das ist nicht Bartek, den du meinst.
Bartek ist dieser etwas, der
immer der, so vollbärtig ist.
Der,
so ein bisschen.
Wollte gerade sagen, der König Boris von den Orsons.
Genau.
Ja, okay.
Und der hat diese zwei unfassbar guten Solo-EPs gemacht und auf der letzten Solo-EP ist ein Song drauf über Erdbeeren, in dem er rappt, dass wir alle Erdbeeren sind und in der Hook singt er immer wir sind Erdbeeren und dann kommt immer so aus dem Hintergrund so einer Gottverdammt, ich bin eine Nuss, weil Erdbeeren Nüsse sind.
Sind Erdbeeren Nüsse?
Ja, Erdbeeren sind Nüsse.
Was ich bei diesem Interview alles lerne, über uns und über Botanik.
Und der hat auch seine ersten Solo-EP, die hat er damals umsonst ins Netz gestellt, weil er die irgendwie mit dem iPad auf Tour aufgenommen hat. Da hatte der ein Lied, das hieß Der Apfelschnitzschneider, in dem er davon rappt, dass er der Apfelschnitzschneider ist. Also auch sehr
okay, da habe ich Nachholbedarf. Ja, unbedingt. Insofern Skipper.
Okay. Ich habe immer einen Beatles-Song dabei, jetzt natürlich auch, und zwar Happiness is a Warm Gun.
Ja. Beatles, I love it. Aber ich könnte diesen Song gerade nicht nachsingen. Er ist aber auch so ein, das ist auch so ein leicht verspulter, ne?
Ja, das ist ja, glaube ich, George, ne? Ist das,
jetzt muss ich gerade. Ja, und George Harrison ist ja der meist unterschätzte Musiker, habe ich ja letztens in einem Fragebogen ausgefüllt, finde ich.
Ja, jetzt sind auch diese ganzen Soloplatten wieder gereissued worden auf Vinyl. Das gibt ein komplettes George Harrison Boxset.
Die werde ich mir holen.
So, Platten auf Vinyl. Also dann habe ich hier noch alles von ODB.
Yeah. ODB was the man.
Ich finde immer, und das ist ja tatsächlich ein Streitpunkt, über den sich die Hip-Hop-Gelehrten heutzutage streiten, aber für mich war das immer der coolste
ODB bei Wu-Tang. Ja, der coolste nicht, aber er ist halt so der Flavor Flay natürlich, ein bisschen, ne? Auch so ein bisschen Harlequin und halt Give a Fuck Weltmeister Number One. Aber, und der hat aber halt genauso wie Flavor Flav halt auch so diesen rotzigen, unverkennbaren Style, aber halt noch mit noch wesentlich mehr Fuck-Up-Potenzial als Flavor Flav. Und das war so raw und real, alles, was er da gedroppt hat, dass das schon, also ja, und Disco-tauglich noch dazu.
Ja, das stimmt.
Also ODB was the man.
Yeah. Okay, und wir kommen zum letzten Lied bei Skipper. Und zwar Jenseits von Eden, Nino De Angelo.
Ja. Ja.
Wenn selbst dein Kind nicht mehr lacht wie ein Nino De Angelo.
Das ist auch gemein, was ich jetzt sage. Aber er hätte nach Jenseits von Eden aufhören sollen.
Wenn man ihn heute auftreten sieht, hat man ein bisschen das Gefühl, dass das auch so war.
Ja, das ist halt, das ist schon krass. Dass wenn man wirklich von einem einzigen Song so lange zehrt, aber das halt auch so ein Uber-Hit ist. Ne?
Ja. Hat ja Drafi Deutscher geschrieben, ne?
Wow, ja genau, stimmt. Schon krass. Genauso wie Weather Girls mit It's Raining Men und so.
One-Hit-Wonder alles.
Ja, aber auf der anderen Seite halt so Riesen-Hits. Ne? Ja. Also ich meine, It's Raining Men, was für ein Wahnsinn-Hit und Jenseits von Eden auch ein Super-Hit. So ein Hit, dass du einfach damit dein Leben lang dein Geld verdienst. Und das ist wiederum auch ein bisschen cool, weil es also Hoffnung macht für jeden, der jetzt Musik macht. Du kannst einfach, jeder kann heute, hat heute noch die Möglichkeit, so einen Hit zu schreiben, der so ein Kracher wird, dass es 2 bis 3 Generationen später immer noch hören wollen und jeder sofort mitsingt. Die Gefahr besteht halt, dass es der Einzige bleibt, aber es ist trotzdem toll, sowas geschaffen zu haben, finde ich. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung, so ein Lied zu schreiben.
Ich habe vor kurzem irgendwie durch Zufall in irgendeiner Sendung, glaube ich, die neue Single von Nino De Angelo gehört. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann singt er da am Anfang sowas wie Ich war jenseits von Eden. Also, er nimmt nochmal so Bezug darauf, dass er damit so groß war und erzählt, wie sein Leben heute ist.
Ja, aber die Gefahr besteht auch bei Rap ständig.
Reminisce.
Wir wollen ja unbedingt die Zeile an Tagen wie die da einbauen.
Und das wäre auch das Letzte, worüber ich heute mit dir sprechen will. Vielleicht, um einfach auch mal eines der größten, ungelösten Mysterien der deutschen Hip-Hop-Geschichte, und ihr seid ja ein essentieller Teil der deutschen Hip-Hop-Geschichte, vielleicht können wir dieses letzte große Mysterium einmal vielleicht ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir es lösen können, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt durch nachfolgende Generationen verschütt geht. Und irgendwie niemand das mehr so richtig in Erinnerung hat oder nicht mehr so richtig darüber spricht oder so. Ist es die da, die mit dem Calcium, oder die da mit dem Multivitamin?
Ja, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, ich würde die mit dem Calcium. Ich glaube, ich bin ein Calcium-Typ. Und ich glaube auch, Calcium ist ehrlicher als Multivitamin. Aber das ist hart, ne? Weil damals, also ich meine, ich glaube, das war die HSC-Werbung, wo die da nachgesungen wird, war wirklich Stein des Anstoßes, dass wir wirklich extrem gedisst wurden.
Ihr seid aus dem Hip-Hop-Heaven geworfen worden.
Ja, und heute gehört zum guten Ton und keiner sagt mir was, wenn ich habe meine Posse bei mir im Original als
Telekom-Werbelied
verwendet wird. Das stimmt. Weil es halt einfach, das ist für mich ein Zeichen von Largeness, Alter. So wird es heute gesehen. Damals nicht. Aber wir wussten, es ist large.
Aber habt ihr das, gab es einen Punkt, wo ihr gesagt habt, scheiße, hätten wir das besser nicht gemacht?
Ja, natürlich, direkt danach, als wir so oft aber,
also kurz, um es zu erklären für die Leute, die es nicht wissen, ihr habt die dafür einen HSC-Werbespot zur Verfügung gestellt,
als
gerade so ein Hit war.
Ja, aber wir haben Kinder das nachrappen sozusagen lassen und verändern lassen.
Genau, die haben dann auf HSC.
Also ja, also gerappt, was jetzt heute, wie gesagt, also das passiert ja ganz oft, ne, mittlerweile. Aber damals war das echt ein Tabubruch. Ja. Und vor allem halt als Rapper. Aber im Endeffekt war es konsequent, weil sonst hätte man die da gar nicht schreiben und releasen dürfen, weil das war eigentlich schon der Tabubruch. Und insofern, alles okay.
Okay, sehr schön. Das heißt also, entweder auf deinem 50. oder zum 30-jährigen Bühnenjubiläum performen wir zusammen Kartoffelclip.
Okay.
Dann komme ich zum Kartoffelclip-Feature auf
und
die Bühne.
Kartoffelclip und Angelica spätestens. Na.
Good Moment, evening, ladies so viel, and gentlemen.
So viele Gelegenheiten für gemeinsame Performances werden wir nicht haben.
Ja, sehr gut. Ja. Michi, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Danke, dass du uns das alles erzählt hast über die Bandgeschichte. Ich glaube, viele Leute sehen jetzt klarer. Oder,
aber auch dank deiner dank deiner Auflistung, weil ich hätte ja wieder alles durcheinander gehabt. Ja.
Aber das war sehr interessant. Grüß die anderen drei.
Danke, werde ich.
Und komm bald wieder.
Jo, jetzt geht's zum Bierchen trinken.
Yeah. Und liebe Zuhörer, wir hören uns demnächst hier wieder bei den Songpoeten. Marditude, tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.